Wo ist er? Wo ist er?
Ja.
Ja, der eine, der fehlt.
Der Basti Schwele.
Der, genau, den meine ich. Mir fiel der Name gerade nicht ein.
Der ist, weil ja heute eigentlich ausgemacht war, dass wir aufs Oktoberfest gehen, natürlich auf dem Oktoberfest, mein Freund.
Okay. Also es gibt wirklich eine Wiesn-Edition.
Natürlich gibt es eine Wiesn-Edition. Du.
Aber wir sind gerade nicht auf den Wiesn, von da auf der Wiesn. Entschuldigung.
Wir sind
ja, auf, ja, okay.
Wir sind nicht auf den Wiesn, sagte der
ja,
Saupreis.
Ja, ja, ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Das war jetzt nur ein Sprachfluss.
Möchtest du denn eine Maß reinziehen mit mir, Junge? Und deswegen darfst du nicht mitgehen auf die Wiesn. So geht's schon mal los. Und die Ausgabe wird genauso, wie die Wiesn ist, normalerweise mit meinen Italiener. Da weißt du nie, wann einer von denen kommt und in welchem Zustand er kommt. Das ist wie unser Podcast. Heute sind wir nur zu zweit da. Du schaust mich auch an wie ein Auto. Weißt nicht, wo du nachher hin musst. Weißt nicht einmal, wo du herkommst. Der andere rumpelt schon auf der Wiesn rum. Da werde ich jetzt die nächsten paar Stunden mal schauen, ob ich den überhaupt finde. Und okay, die Gäste, die da kommen, das weißt auch nie. Weil da kannst du nämlich Glück kommen und kannst in 10 Hosen reinlaufen. Du kannst aber leider auch Pech haben und kannst nachher auf der Wiesn vielleicht dann Leo Conti mit dem Schützi und mit Basti Schwele treffen und dann machst du noch einen Podcast, so wie ich. So.
So, das ist Teil meines Lebens, zumindest seit ich Rick Goldmann kenne. Man muss gelegentlich einfach der Blitzableiter sein für diese Person. Hast du dich jetzt...
Das ist ja ganz sachliche Aufzählung von Sachen, waren das jetzt.
Ja, ja, klar, auch eine Art und Weise. Wie gesagt, nächstes Mal machen wir ja einen Podcast, damit man einfach sieht, was du für eine Birne bekommst, wenn du so anfängst, langsam aus dem Sulki zu gehen. Und ein bisschen.
Erstmal fehlt da ein A, bei, das heißt Wodka-Cast.
Wodka-Cast.
Ja, das ist das erste, mein Freund.
Darf ich jetzt trotzdem mal irgendwann Hallo sagen?
Ah ja.
Ja, weil du hast die Musik ja vorher eingespielt.
Ja, ich kann sie ja immer wieder einspielen. Die Musik ist bei uns nicht das Problem.
Dann spiel doch nochmal die Musik ein, damit wir offiziell loslegen können.
Wir haben doch schon offiziell angefangen.
Nein, ich habe ja noch nicht mal Hallo zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gesagt.
Du bist einer.
Na geht doch. Wenn wir so eine teure Technik hier haben, dann nutzen wir die doch auch. Volle Möhre aus. Herzlich willkommen. Hier ist die Eishockey-Show, powered by Sport1. Heute in der Ausgabe 6433. Man weiß es nicht genau, spielt aber auch keine Rolle. Auf jeden Fall.
Da geht's schon wieder weiter. Du kannst dir wirklich von Woche zu Woche die Nummer nicht merken.
Nee, die ist ja auch völlig irrelevant, welche Nummer das jetzt ist.
Ja, das ist es ja wirklich.
Wenn wir bei meiner Nummer 500 sind, da können wir mal eine richtige Tröte raushauen. Da können wir feiern, finde ich.
Aber gut, dass wir heute bei 500 übrigens sind.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen ein bisschen quatschen, aber wie ihr schon festgestellt habt, in unserem Vorgeplänkel ist das irgendwie heute so ein eher zweigeteilter Podcast. Aber wir wollten das Versprechen durchaus einhalten und den spektakulären Teil dieses Podcasts natürlich dann auf, wie heißt es?
Auf die Wiesn.
Auf die Wiesn, genau. Aufzeichnen, bevor ich hier wieder ins Achtung gestellt werde von diesem komischen Bayern.
Sagst du einfach aufs Oktoberfest. Ist auch immer gut.
Ja, es geht auch.
Sachlich, genau. Fair.
Gut, ja, und versteht man dann auch einfach grundsätzlich national, egal wo du herkommst. Genau, da wird nachher der zweite Teil dieses Podcasts aufgezeichnet. Wir sind heute auch einen Tag früher schon unterwegs. Ja. Hat verschiedene Gründe, weil Rick Goldmann hat so viele Termine, das ist dann manchmal echt schwer, den irgendwie so noch für 10 Minuten zu erwischen. Ich habe es jetzt gerade geschafft, muss dann aber selber weiter und habe nämlich keine Zeit mehr, weil ich habe nämlich auch Termine.
Wo musst du halt hin?
Du
bist tatsächlich nicht auf der Wiesn nachher dabei?
Nein, ich bin leider nicht dabei, dann, wenn es lustig wird, nehmt ihr mich ja nicht mit. Es ist mittlerweile auch Programm, ich nehme das auch persönlich und ich werde auch offiziell klagen.
War es halt auch nur lustiger, wenn du nicht dabei bist.
Das sagst jetzt du so. Nochmal einen in die Seite.
Nein, der war frontal auf die Nuss.
Nee, es ist jetzt auch...
Wo musst du hin, wenn ich fragen darf? Vielleicht interessiert unsere Hörer vielleicht auch.
Ich muss nachher noch arbeiten, also wirklich arbeiten, um dann auch Geld zu verdienen. Das machst du ja gerade nicht.
Ich habe erst von meinem Buch übrigens, kann ich jedem bloß ans... Darf ich ja nur gar nicht sagen.
Du stellst mir eine Frage, lässt mich noch nicht mal die Frage beantworten.
Du hast mir gesagt, ich arbeite nicht.
Ich habe nur gerade eine Feststellung rausgehauen. Ich muss noch die Magenta Sport Arena aufzeichnen bei Sport1, die auf der Sport1 läuft. Genau, meistens immer dienstags von 19 bis 20 Uhr. Genau, da gibt es so alles aus der Welt von Magenta Sport und natürlich auch Eishockey. DL logischerweise. Auch immer ein großer Themenblock.
Magst du jetzt mal so gute 5 Minuten vorbei und überhaupt nur über gar nichts gesprochen, sondern magst du uns wieder die Vorstellrunde machen, die immer so gut ankommt, weil du das so toll machst?
Ehrlich? Ja. Aber ich habe sie heute gar nicht vorbereitet, weil ich ja, wie gesagt...
Das ist vorbereitet?
Ja, das ist vorbereitet. Also man macht sich schon zwei Gedanken.
Ja.
So kreativ bin ich jetzt auch nicht.
Ach nee.
Nee, bin ich nicht. Muss ich alle enttäuschen.
Das ist... Ja, schade.
Ich habe auch einen verdammt guten Gag-Schreiber, aber...
aber der sitzt
schon... Der hat noch nie gearbeitet. Aber ich hätte ihn.
Also wirklich?
Aber ich habe ihn, nee.
Mach mal, lass uns mal zu einem Thema kommen, das Eishockey betrifft. Du warst am Sonntag, hast du das Privileg gehabt, ja, am Sonntag eingeladen zu sein und dir, weil auch der NHL-Start jetzt ist, die NHL in Berlin anzusehen.
Das war mega, ja. Genau. Erzähl mal bitte. Ich war bei der Partie der Eisbären Berlin gegen die Chicago Blackhawks. Genau, in dem Zuge nochmal danke für eine sehr nette Einladung. Es war echt ein cooles Event, muss ich sagen. Vor allem, weil ich Monsterplätze hatte. Weil du weißt es ja selber, meistens, wenn man in Berlin ist, wie oft war ich schon in Berlin in der Mercedes-Benz Arena? Keine Ahnung, endlos Teil, 500 Mal, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr, sehr oft. Und dann guckst du dir das Spiel an, bist aber meistens ja irgendwie arbeitend da, musst irgendwas tun, ne, Interviews führen, bist immer ganz unten, bist auch am Eis, was ja auch cool ist, aber da, wo ich jetzt gesessen habe, in dieser Eisbox, das ist direkt zwischen den Bänken, zwischen den beiden Spielerbänken, haben die ja nochmal so, ich glaube, 6 oder 8 Sitze reingehauen. Und das ist mega cool. Also wer da sitzt, der ist echt privilegiert. Das ist eine total coole Atmo. Du kannst links und rechts gucken und sehen, wie die Spieler untereinander kommunizieren. Das siehst du jetzt von der anderen Seite theoretisch auch oder von hinten auch, wenn du direkt hinter der Box sitzt. Aber es ist nochmal was anderes, weil du so beide im Blick hast. Natürlich echt einen guten Blick auch nochmal auf die Coaches hast und so die, ja, die Wechsel nochmal ganz anders wahrnimmst. Also es hat durchaus extrem Spaß gemacht. Wenn einer natürlich direkt in die Bande hämmert, zuckst schon zusammen, ja. Aber das war sehr cool. Ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten bei so Exhibition-Events. Ne? Ja. Das ist so Show und irgendwie, wo ist der sportliche Wert, fragt man sich da ja. Aber in dem Fall brauchte ich gar keinen großen sportlichen Wert, finde ich. Es war einfach gutes Entertainment und ich fand cool auch, dass beide Teams da mit der vollen Kapelle gespielt haben.
Ja, haben sie tatsächlich, ja, genau.
Also, dass du denkst, okay, da kommt jetzt Chicago und die spielen halt dann ein paar Tage später in Prag das erste offizielle NHL-Spiel gegen die Philadelphia Flyers. Die machen jetzt hier mal komplett den ruhigen. Ja, okay, das ist kein körperliches Spiel, wie man es jetzt aus dem Wettbewerb kennen würde. Aber da geht es ja auch nicht drum, ne? Die meisten Fans, ich habe da mit echt vielen gesprochen, wo die alle herkamen. Familien, mit einer Familie aus Kassel gesprochen zum Beispiel, falls ihr den jetzt hört, liebe Grüße nochmal, die habe ich zufällig in der Eisdiele vorneweg getroffen, die haben dann schon 80 Euro pro Person pro Karte bezahlt, ne? Für 2 Kinder noch dabei, also das ist ja ein ganz schöner Apparat, da legst du auch mal eben 400-500 Eier hin, um von A nach B zu kommen und da ins Stadion zu gehen, aber
kannst dich erinnern, once in a lifetime. Wie ich in Chicago war, habe ich mir die Plätze angeschaut in Chicago, in einer unglaublichen Arena, direkt unten am Eis, am Plexiglas, und da kostet ein Ticket für ein NHL-Spiel über $500. Ja. Also ich glaube $598 oder was waren das, der im Eck hinten. Also das ist von den Preisen drüben noch viel, viel schlimmer. Insofern, hier hast du ja bloß in Deutschland oder beziehungsweise wenn sie auf der Europatour sind, ist es sehr schwer, halt einfach überhaupt grundsätzlich an Tickets zu kommen. Du warst sehr privilegiert, dass du da hinkommst. Das war in Lausanne nicht anders. Da haben übrigens, hat Lausanne gewonnen gegen, ja, Philadelphia,
genau,
in dem Vorbereitungsspiel. Da war es ja so, dass mal kurz der Ausgleich war in Berlin, Chicago dann aber doch gewonnen hat. Ansonsten ist so, ist es eigentlich so gewesen, wie du es vorgestellt hast, weil du hast jetzt auch Kane ein paar Jahre hintereinander regelmäßig bei der Weltmeisterschaft gesehen.
Ja, stimmt.
Er ist eigentlich der Spielmacher, immer eigentlich gleich. Du schaust immer auf die 88.
Ja, also ich glaube auch, so ging es den meisten Leuten, sagen wir mal, die jetzt auch vielleicht nicht total tief drin sind in der NHL, das aber mal sehen wollten, auch sicherlich immer so auf diesen Unterschied gucken, ah, NHL gegen eine DEL-Team, hauen die jetzt weg oder nicht? Das ist natürlich nicht so, ne? Okay, ich habe es gesagt, das war jetzt auch nicht so das körperliche Spiel und da geht es jetzt auch nicht um alles, aber das war schon teilweise cool zu sehen.
Großes
Kane
Eis.
Auf Tapes und so, allein dieser Spielzug, ja, und so, das lohnt sich schon mal dafür, dann auch wirklich Geld zu zahlen oder dabei zu sein, macht, genau, das große Eis sicherlich ein Thema. Ja. Ich meine, die hatten, glaube ich, 3, 4 Trainingseinheiten, die sind gelandet am Freitag, direkt trainiert, am gleichen Tag noch und dann die folgenden Tage auch. Aber ist natürlich was anderes für die Jungs, muss man ganz klar sagen. Aber der Unterschied ist jetzt auch nicht so, als wenn die da wegschießen würden. Ne? Das ist totaler Quatsch, was ja auch immer dann, finde ich, so für die DL spricht, fürs deutsche Eishockey spricht, dass man nicht so das Gefühl hat, das ist eine andere Welt, was ja immer noch so viele Leute glauben.
Ja, ist es schon.
Ja, natürlich ist es eine andere Welt. Kommt die ganze Struktur dieses
auch
Vereins.
Sportlich.
Ja, aber ich will doch sagen, die kommen jetzt nicht dahin und hauen die 10-1 weg, egal wie sie.
Nicht,
nee, genau. Und so ist ja auch, ich war auch schon bei.
Aber entschuldige, da möchte ich jetzt kurz einhaken. Nein, da möchte ich jetzt kurz einhaken, weil es nicht despektierlich ist. Das kann ich aber auch wirklich nicht stehen lassen. Würden die wirklich eine Serie spielen, um was war?
Das ist was anderes, ja.
Eine Serie. Wo du 4 Spiele gewinnen, absolut, musst, da gewinnen die 4 Spiele.
Absolut.
Und da hauen sie weg.
Da bin ich doch bei dir. Und da gibt es dann auch, wenn es dumm läuft, gibt es da auch mal Prügel in dem Spiel. Ja, wenn es gut läuft.
Oder wenn es gut läuft.
Ja, Nein, das ist mir schon klar. Und das weiß ja auch jeder, der sich da auskennt. Ach. Das will ich gar nicht sagen, aber es ist A, gut, dass du so das Gefühl hast als Zuschauer, die spielen da locker mit, die hatten auch extrem viele Chancen, ne? Aber meine Güte, dann ist halt auch so eine neutrale Zone mal kurz verwaist und dann spielst du dich halt auch mal schneller nach vorne und hast einen Abschluss, den du vielleicht sonst eben nicht so hast und kommst halt zu vielen Schüssen. Ja? Aber sonst muss ich sagen, allein schon dieses Video, du kennst das aus Chicago, dieses Video der Chicago Blackhawks, also als Pre-Game-Show, was sie oben auf den Würfel hauen, das ist so ein Abriss des Vereins über die Geschichte mit den ganzen Stanley Cups drin, das ist schon fett gemacht, also das gibt schon mal Adrenalin und denkst du dir, wow, wie geil ist denn das?
Also das ist drüben schon insgesamt sehr fett, das ist Erlebnis NHL, wirklich, das muss man wirklich sagen, also wenn du in die Halle reingehst, Erlebnis, es geht los bei, dass du zum Beispiel in Los Angeles irgendwelche Schläger, Schienen kaufen kannst, Schienen, die Torwartschienen kannst du kaufen, wenn du Lust hast, kannst mit heimnehmen von der Nummer 1, die da spielt, Schläger vom Ilya Kowalczuk kannst du kaufen, die gespielt sind. Ja? Also alles Mögliche, dieses Erlebnis außenrum bis eben hin zu dem Sport, der auf dem Eis stattfindet, das ist unglaublich, das ist absolut top. Ja? Und da gehört zum Beispiel auch der Film dazu, der geht in Chicago so ein paar Minuten davor los, bevor die Nationalhymne da gesungen wird.
Ja. Diesmal gab es beide übrigens, ja, logischerweise.
Das ist auch in Chicago so, dass da alle Zuschauer mitsingen. Das ist mit das Stadion, wo am lautesten die Nationalhymne gesungen wird in der NHL. Aber anyway, lass uns mal kurz außen rum. Wir könnten mal zu ein paar Spielern kommen.
Ich wollte nur eine Geschichte mal erzählen, die war super. Die habe ich auch über Social Media, glaube ich, rausgehauen. Du hast halt
der Influencer. Ha?
Nein, du hast halt schon gemerkt, dass natürlich der ein oder andere da so ein bisschen mit großen Augen stand und dachte, okay, jetzt nur nicht die großen Fehler machen auf Eisbärenseite zumindest. Ah, ja. Ne? Und weil wir über junge Spieler ja auch viel geredet haben, Lukas Reichel, der bei den Eisbären ja dabei war, das war halt lustig, weil der ist ja Blackhawks-Fan, ja, und hatte das auch vorher so gesagt, krass, ich spiele ja gegen mein Team sozusagen. Und auf dem Eis, weil ich hier direkt dahinter saß, sahst du richtig, wie einmal er so Richtung Mittelkreis fährt, ja, und
Bulli.
Bulli. Ja, ja, sorry, genau. Ja, du meinst ja, ich bin immer gestern mal Basketball, vorher mal im Fußball, das ist ja Wahnsinn. Und komm so, und auf einmal rauscht Patrick Kane an ihm vorbei. Und du siehst so, wie er so richtig rüberguckt und denkt, okay, das war er, die 88. Also das, da merkst du schon so ein bisschen Ehrfurcht. Das ist cool. Das hat schon was. Ich glaube, das hat den Jungs echt was gebracht, gegen ihn mal zu spielen. Weil das ist ja jetzt keiner, der eine WM schon gespielt hat und das so kennt, weil du hast ja schon gesagt, der war ja die letzten Jahre sowieso dabei und die anderen, die schon bei der Nationalmannschaft waren, die haben ja das Gefühl dann auch schon viel besser verinnerlicht.
Ich glaube, das ist ein großes Erlebnis, keine Frage. Lass uns mal ganz kurz über die Spieler sprechen. Es sind ja ein paar rübergegangen, auch Moritz Seider zum Beispiel zu Detroit. Da ist unter der Woche bekannt gegeben worden, dass er erstmal nicht bei den Detroit Red Wings anfängt, sondern zu den Grand Rapids Griffins geht.
Hat sich überrascht, dass sie das gemacht haben? Weil er, glaube ich, schon ganz okay abgeliefert hat.
Genau, das ist es. Also er hat die Vorbereitung, auch alles, was man gelesen hat und gehört hat, sehr gut gespielt. Du weißt nicht, was sie oft vorhaben. Also das ist ja, da gibt es auch viele andere Gründe. Also es kann jetzt durchaus sein, dass die sagen zu ihm, du hör mal zu, wir wollen bewusst mal, dass du auch mal so ein bisschen einen Rückschlag erstmal kriegst, erstmal da unten anfängst, dann holen wir dich hoch in 6 Spieltagen. Das wird Sinn machen für mich vom Denken her, mal zu sagen, wir wollen mal schauen, wie sich der jetzt da einfach da unten wie geht der um damit?
Das finden die super, so pädagogische Maßnahmen, oder?
Ja, manchmal machen die sowas, dass sie einfach sagen, du geh jetzt mal da runter, du könntest hier spielen, aber momentan, vielleicht haben wir auch noch einen zu viel, vielleicht machen wir noch einen Move in der Zwischenzeit, gib uns mal 2 Wochen, wir wollen mal schauen, wie du da unten erstmal bist, 6 Spiele, finde ich mal da unten zurecht, das interessiert uns jetzt, wie du auch reagierst, hast Charakter drauf, nur eine von vielen, vielen Ansichten und dann ist er nach 6 Spieltagen oben. Wenn das so ist, dann bleibt er normalerweise auch oben. Mhm. Aber das ist jetzt erstmal Stand der Dinge.
Das war bei Leon Dreisattel übrigens auch mal so, ne?
Leon haben sie sogar mal komplett zu den Junioren nochmal zurückgeschickt nach, ich glaube, über 30 Spielen.
Ja.
Ja, das ist manchmal, drüben ist es manchmal so, da sehen die was, was wenige sehen. Und dann machen die das einfach. Und da du halt, da wirklich so viele Spieler einfach da sind, die Auswahl so krass haben, können sie sich sowas einfach auch erlauben. Das ist einfach so. Also das ist
und was man ja auch so hört, ist, dass das auch gar nicht groß kommuniziert wird. Ne? Da wirst du einfach weggeschickt, so ungefähr.
Das ist nicht, ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert.
Hat sich das schon geändert?
Ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Es kommt auch immer darauf an, wer du bist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Moritz Seider einfach nach unten schicken und nicht kommunizieren mit ihm. Das ist Nummer 6 Pick gewesen. Ja, der ist erstmal jetzt drüben ist. Das glaube ich sehr wohl, dass da kommuniziert wird.
Weil das ja auch so der Move von Steve Yzerman war. Genau, er wollte das ja unbedingt.
Das ist der Verteidiger, den die Detroit Red Wings in den nächsten Jahren, so sage ich mal, wieder so Aufbauarbeit hinten drin leisten wollen. Aber lass mal kurz gar nicht so tief da gehen, sondern da kann dir einfach passieren, wenn du einfach normale Nummer bist, dass dir gar keiner Bescheid sagt, sondern dass auf deiner Tasche, die es packt, in der Kabine drin, da liegt ein Flugticket drauf und dann geht's weiter. Also da gibt es auch kein Gespräch, kein Großartiges.
Business.
Als Business, ja.
Ja.
Sehr gut im Business abgeschnitten hat Leon Bergmann. Leon Bergmann, Rübergang, der war in Mannheim bereits in der Vorbereitung, da war der echt stark, wie ich den gesehen habe. Ich war in Mannheim, war glaube ich das 7., 8. Training oder lass es 10. Training gewesen sein, was sie gehabt haben. Da war der schon unterwegs, da dachte ich mir, okay, Kollege, du bist aber gut unterwegs jetzt schon. Wenn du da jetzt noch weiter aufbaust und das wirklich hältst, dann kommst du im Camp gut raus und der Stand heute, wir wollen jetzt nicht mit den Zahlen rummachen, weil heute Dienstag ist und so, wir überholen uns selbst im Podcast, die NHL geht los, bevor ihr das hört.
Genau.
Er steht, Stand heute, ein paar Tage davor im Kader von San Jose. Also das ist wirklich Manuel Widerer auch noch im Kader. Also das sind die letzten Cuts nicht gemacht. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Und der hat da wohl einen großen Impact auch gemacht. Alles, was ich über ihn gelesen habe, da waren die Leute sehr begeistert, wie er da aufgeschlagen hat.
Tobi Rieder hat auch unterschrieben, glaube ich.
Ja, in Calgary.
Ja.
Unterschrieben, Two-Way-Contract, hat sehr gute Vorbereitung gespielt, hat viel Eiszeit auch bekommen, natürlich Unterzahl viel bekommen, was noch mit, sowieso sehr stark ist, war aber auch in Überzahl auf dem Eis, also da bin ich sehr gespannt, wie es für ihn weitergeht. Wir haben noch viele, viele andere drüben, da macht man jetzt aber heute nicht weiter, jetzt lassen wir die erstmal eine Woche
spielen. Wollte gerade sagen, ja, geht ja erst los, also wir haben sicherlich noch die Gelegenheit, da mal drauf zu schauen, wie die Jungs drüben performen.
Das Ganze gibt's
drücken auf jeden Fall allen die Daumen.
Saisonstart gibt es natürlich auch auf Sport 1 Plus.
So ist es richtig.
Zu sehen. Da geht's los. Am Donnerstag, 3. Oktober um 4.30 Uhr in der Früh. Da sind wir noch gar nicht rauskommen. Das hört keiner. Das ist eine exklusive Info für uns. So, ich würde sagen, wir haben erstmal einen Teil jetzt los. Dann ziehe ich jetzt.
Ja, das passt aber, finde ich, super, weil wir waren ja jetzt gerade so ein bisschen international.
Ja.
Ne? Also. NHL, vorher, NHL Global Series, ja. Ne, waren wir unterwegs quasi mit der Europatour der NHL-Clubs und es passt doch zur Internationalität dieses komischen Festes, auf das du jetzt gehst.
Da muss ich jetzt hin, weil du letzte Woche das eigentlich ausgemacht hast, dass wir da den Podcast machen und deswegen muss ich jetzt dahin.
Das Schöne ist, ich werde jetzt Rick Goldmann ein weiteres Technikgerät in die Hand geben und jeder, der den guten Herrn Goldmann kennt, weiß, dass der jetzt so mit technischen Endgeräten nicht zelebriert. Ist. Nee, das wollte ich jetzt so nicht sagen.
Doch.
Ich habe nur gesagt, du zelebrierst nicht.
Ich kann dir jetzt schon sagen, wie überfordert, aber erzähl du mir mal schnell, was würdest du jetzt...
Wie das Gerät angeht.
Ich esse während diesem Podcast, das erklärst du mir bitte nachher.
Benehmt euch aber bitte genauso, wie ihr sonst auch auf der Wiesn ausartet. Das ist dann ein authentischer Podcast, den würde ich schon gerne hören, weil ich weiß jetzt auch nicht, was kommt und ich höre den mir dann auch an, ganz normal. Ihr werdet mir das ja nicht vorher schon schicken, von daher bin ich ja auch ein ganz normaler Zuhörer dann.
Und wenn du jetzt auf die Wiesn gehen würdest, was würdest du essen und trinken? Weil einer muss ja einen Bandermann machen. Was würdest du essen und trinken?
Also was ich grundsätzlich da trinke oder was ich jetzt...
Ja, was würdest du jetzt hier... Du bist ja, man muss es ja sagen, du bist ja eingefleischter Veganer.
Ach, jetzt hängt die Geschichte wieder an.
Eingefleischter Veganer, verstehst du?
Soll ich dir was sagen? Verstehst du? Ja, es geht schon, weil du das immer erzählst. Verstehst du weißt, jetzt, ja, eingefleischter Veganer, ich verstehe dich schon. Ja, das ist ganz toll. Deine Wortspiele.
Ja, den habe ich mir die ganze Woche einfallen lassen. Mich interessiert doch gar nicht, was du da isst oder trinkst.
Wer doch Kabarettist oder was auch immer.
Alter, das bin ich doch schon längst.
Ja. Weil du das immer erzählst, führt das so weit, dass ich mir einen Kaffee hole auf dem Weg zur Mercedes-Benz Arena,
ja, da also,
in diesem Fanareal, ja, und direkt einer rüber wollt, und auch mit Soja.
Ja,
ja, ich sage, das war lustig, aber genau so ist es. Ja.
Ja.
Ich sage, ja, mit Soja.
Na gut. Dann schaue ich mal.
Wir werden die Weltherrschaft übernehmen, das habe ich ja schon mal gesagt.
Oh Gott, jetzt. Ich schaue mal, ob ich jetzt auf dem Oktober.
Fridays for Veganer.
Soja-Bier krieg. Jetzt.
Nein, ich würde normal eher einen Radler trinken.
Ja.
Oder halt normale Maß. Und wenn es gut läuft, einen Kaiserschmarrn essen.
Ja, aber ohne Eier.
Nee, da kann ich schon Eier essen.
Das schon.
Ja, natürlich.
Geht. Du bist auch so stringent wie der Modegeschmack. Schau da runter an sich. Komm, wir langweilen die gerade.
Ja, das ist richtig.
Ich gehe jetzt aufs Oktoberfest und reiß die ersten Tische nieder, so macht man das.
Genau, und ich sage auf jeden Fall schon mal, selbstverständlich könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Und ihr könnt euch den auch natürlich auf allen digitalen Plattformen reinziehen. Aber ihr könnt den auch bei Sport1 euch reinziehen. Da gibt's,
es geht gleich weiter, gell? Nicht aufhören,
ja, genau. Zum Zuhören. Nur ich hau ab, das wollte ich nochmal sagen. Ich habe jetzt keine Aktien mehr hier drin und habe sowieso wenig Aktien und wenig Geld. Und deshalb kann ich auch nicht aufs
Oktoberfest. Das ist viel zu teuer. Das am 6.11. rauskommt. Mhm. Da habe ich auch einen Artikel drin, das kann ich schon mal sagen, da geht es über Aktien.
Okay.
Das kann man schon bei Amazon anstellen.
Also da ist
ein
Kapitel da drin, ich über mich.
Es gibt diesen Link bereits bei Amazon. Und ein kurzer Aufruf, darf ich kurz einen Aufruf starten? Weil ich möchte mal schauen, wie viele Irre das dabei sind. Man kann das Buch auch schon rezensieren. Oder wie heißt das? Rezension
kann man echt?
Schreiben. Ja, so, jetzt der Aufruf an euch. Schreibt doch mal was über mein Buch bei Amazon. Das Ganze heißt Eiszeit, warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Und schreibt, warum das Buch richtig geil ist. Bei allen Bewertungen, die 4 oder 5 Sterne kriegen, die schaue ich mir an. Und wenn es über 10 sind, schenke ich 3 Exemplare her, die, bevor das Buch rauskommt, bereits eine Rezension geschrieben haben, oder wie das heißt.
Ja, okay.
Nicht gut.
Auch die nur einen Stern verteilen?
Nee, habe ich doch gesagt, 4 bis 5.
4 bis 5.
Ja, da war schon clever von mir, aufpasst jetzt.
Ja, das ist richtig. Ja. Also Leute, es geht gleich weiter. Das war jetzt der langweilige Teil. Lustig wird es gleich auf dem größten Volksfest der Welt. Dann vielleicht auch mit Basti Schwede, wenn Rick Goldmann ihn findet. Das weiß man ja noch nie genau.
Vielleicht finde ich ihn auch absichtlich nicht.
Ja.
Bleibt mal dran, das könnte spannend werden. Vielleicht wird es auch...
Vielleicht ist sein Telefon auch besetzt, wenn du anrufst. Das passiert ja relativ oft. Der wird ja ab und zu angerufen. Da klingelt es ja relativ oft bei denen.
Ich gehe mal los.
Okay, danke, viel Spaß, ne?
Tschüss.
So, ich bin angekommen, wir haben einen Tisch gekriegt und wir sind tatsächlich komplett. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht so... Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht so sehr ins Bayerische verfolge. Weil eigentlich sitze ich da und rede leider nur blöd an. Weil wenn ich schon wieder sehe, wie es mit den Pizz- und Brezel-Typen da vorne hat, an die Bierzeiten draußen warten, die ganzen Firmen, Ozo mit der chinesischen Lederhosen, wirst da warten und neidruckt werden. Da geht es eigentlich schon mal, es geht eigentlich, ist ja
wurscht. Komm, ganz ruhig.
Ja, also.
Die letzte Woche schon so, ist schon viertes bis hier.
Schaust jetzt du da zu uns im Tisch rüber, in welche Richtung fährt denn der Bus?
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben, tatsächlich unseren Wiesn-Podcast.
Kannst du, Basti, mal die Führung übernehmen und die Leute vorstellen?
Ich übernehme mal kurz. Rick Goldmann ist da, unüberhörbar, wie immer. Und wir freuen uns sehr. Leo Conti von den Augsburger Panthern haben wir hier zufällig getroffen auf der Wiesn.
Bravo.
Und der Felix Schütz ist da.
Hallo.
Silbermedaillengewinner, derzeit ohne Club. Deswegen hat sich der Schütze ein bisschen Zeit genommen.
Und man muss sagen, Shahin, tatsächlich, wenn es die Leute jetzt auch nicht glauben, weil sie es nicht sehen, der Schütze und wir kriegen bei allen unseren Getränken so ein Bandel rum. Und da steht drauf, alkoholfreies Schankbier.
Da müssen wir ein Foto machen.
Dass man fast ein Foto machen, weil sie es nicht glauben.
Ja, dass wir das dokumentieren
jetzt
können.
Ein Problem.
Ja, ja, kannst du so. Hast kein Geld dabei. Der Frau hat ein Geldbeutel,
Schütze. Der Schütze hat kein Geld. Du musst jetzt einfach nicht allein.
Ja,
du brauchst nicht gleich.
Ich habe gerade reingeschaut, 5 Euro komme ich rein. Die Karte kann man nicht zahlen, oder?
Was ein armer Hund ist das da?
20, 20 Euro.
Mit der Karte kann man nicht zahlen, sagst du, Schütze.
Ja,
wo möchtest du die Karten durchziehen?
Reicht dir das?
Kann man mit Bitcoin zahlen, oder?
Der hat noch nicht angefangen, der Podcast, und ist schon ein Desaster.
Ich sag dir eins.
Danke, Basti.
Ah ja, wir sind übrigens beim Eishockey-Podcast. Power bei Sport 1.
Wenn der Mo hört, dann ist wieder.
Dann kriegst du wieder eine mit.
Weil du kein.
Ich will eine Karte zahlen. Das heißt, in Köln
war Schütze. Mo oder Schützi war ohne Geld auf der Wiesn.
Gute Besserung, Mo übrigens. Jetzt vielleicht ganz kurz. Erstmal, Leo, du kommst gerade von einem Event. Wo kommst du her? Warum hast du Zeit für uns?
Ich war gestern in Berlin mit der EHF. Zum einen hatten wir ich selber das private Vergnügen, die Eisbären gegen Chicago zu sehen, war sehr cool. Dann gab es am nächsten Tag so ein Workshop, ein Forum mit sehr, sehr vielen interessanten Rednern in der Tat.
Und du, Schützi, du bist immer noch hier. Eigentlich ist die Eishockey-Saison losgegangen, aber warum hängst du noch mit uns am Oktoberfest rum? What's wrong with you, buddy?
Ich wollte unbedingt mal aufs Oktoberfest, nur alle 3 Wochen weiße Zeit haben, und habe gedacht, jetzt bleiben wir noch in Bayern. Nee. Grundsätzlich bin ich.
Ja, wir machen gerade einen Podcast, aber Sie können nebenbei ein Foto machen.
Das geht schon. Ja, alles gut.
Ist nicht schlimm.
Ich bin hier.
Ja, ist okay. So, machen wir nebenbei ein Foto.
Gerne.
Nee, grundsätzlich war es so, dass ich letztes Jahr eigentlich gerne wieder ins Ausland gehen wollte und deswegen auch in Köln nicht verlängert habe. Und dann habe ich mich blöderweise verletzt, also gegen Mannheim im Playoffs verletzt. Und der ganze Gedanke war jetzt so, dass ich mir vielleicht ein bisschen mehr, länger Zeit gebe für das Kreuzband, das ist auch sicher, weil ich ja nicht im Ausland wusste. In Russland zum Beispiel fängt der im Juli schon an, im August, ob ich dann auch tatsächlich bereit bin. Und Deswegen habe ich es einfach ausgewartet. Bin momentan in Straubing am Eis, 1,5 Meter. Und mal schauen, was die nächsten Wochen so passiert.
Das heißt, du trainierst jetzt ganz normal seit Anfang der Saison in Straubing mit?
Genau, richtig, ja.
Komplett alles mitgemacht?
Ich habe alles mitgemacht, genau.
Tag jetzt eins. Auch noch die ganze Zeit dabei?
Ich bin immer danach natürlich am Eis und mache extra Einheiten mit dem Vladimir Filin. Der ist ja der junge Russe da dort, also deutsche Russe. Und funktioniert bis jetzt ganz gut.
Aber tatsächlich, wie kann man sich im Trainingsbetrieb das vorstellen? Die haben ja einen kompletten Kader, meistens alle da. Da hast du auch keine Reihe in der
Runde. Erst einmal, gell? Erst einmal ein Prosit, wenn sie es drinnen schon anspielen.
Ein Prosit der Gemütlichkeit hier.
Also zurück auf deine Frage zu kommen. Es ist so, dass ursprünglich hat mir der Jason, der Manager von Straubing, angerufen im Juli und einfach mal nachgefragt, ob überhaupt Interesse bei mir steht, dass ich, oder irgendwie Gedanken, dass ich jemals für Straubing spielen würde. Und dann muss ich eigentlich lachen, ob es zu tun. Wer mich kennt, ich bin eigentlich offen mit jedem Verein. Es ist schon mal toll, dass du anrufst. Weil anscheinend gab es ein paar Clubs, die gesagt haben, vielleicht ruft er gar nicht an, weil vielleicht will er gar nicht kommen. Also ich war offen für alles.
Aber wäre denn DL überhaupt ein
Hätte Thema Augsburg für dich? Vielleicht auch machen können, aber haben es nicht gemacht.
Warum hast du nicht angerufen?
Leo.
Wir haben einiges im Sommer investiert und dann
war zu teuer. Ja. Das lachen sich die anderen Vereine wahrscheinlich, ist zu teuer. Verletzt ist er auch noch, alt ist er auch noch, scheiße, jetzt machen wir nicht.
Nee. Aber ich kann bezeugen, er trinkt alkoholfreies Bier.
Eben,
ist Leo schon
wir haben es dokumentiert. Ist ja auch Alkohol drin. Wenn ich jetzt 10 solche trinkt, dann. Vielleicht habe ich auch einen Rausch.
Man muss aber viel bieseln, so lange haben wir gar keinen Podcast. Jetzt erzähl weiter.
Nee, aber ja? Grundsätzlich deswegen, Straubing war sehr, sehr interessiert, mich zu unterschreiben. Und der Trainer, der meinte nach der ersten 2 Wochen unbedingt, der will, dass ich hier spiele. Und dann meinte ich, ich soll mir jetzt ein bisschen Zeit lassen, weil ich selber noch nicht weiß, was ich will. Ich will gerne nochmal ins Ausland. Und die waren da sehr hilfreich. Die jetzt immer noch lassen wir mit trainieren. Und es gibt einige Deutsche auch, die da in der 4-3 sind, der Schönberger. Und für den hüpfe ich dann ab und zu immer in die Reihen. Das hat er jetzt schon langsam aufgeregt, dass ich. Aber manchmal ist er ganz zufrieden. Also Dienstagtraining, da ist er ganz froh, dass ich da bin.
Und weil du sagst, du möchtest nochmal ins Ausland, gab es da schon irgendwas Konkretes? Gab es da vielleicht auch oder gibt es von dir ein Wunschziel, wo du sagen würdest, da möchte ich unbedingt nochmal hin oder spielen oder das interessiert mich?
Also grundsätzlich, dass man das so ein bisschen zurückblickt, das war ja so, dass ich würde sagen, dass ich keine schlechte Saison letztes Jahr hatte und das alles halt ein bisschen einen schlechten Lauf genommen hat, in dem Sinne, dass ich mich verletzt habe. Köln hat dann auch gemeint, sie müssen ein bisschen Veränderungen treffen, haben es eigentlich aber nicht wirklich klargestellt, was für Veränderungen. Meinten, wir wollen uns ein bisschen trennen von ein paar Spielern. Und dann hat das halt so Nachstand gehabt, bisschen, dass ich jetzt so ungefähr verletzt bin, alt bin und nicht mehr, aber an sich, ich bin 31, fühle mich sehr gut momentan am meisten und wollte eigentlich von Anfang an halt nochmal ins Ausland. Und Russland war ein Gedanke, ich kenne das Management immer noch, die sind in der Khabarovsk Amur von Vladivostok damals. Die haben natürlich jetzt auch 5 Ausländer, die müssen erstmal einen wegtraden, wenn die mich unterschreiben würden. Und in Finnland und in Schweden gab es Gespräche, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt unbedingt machen.
Das heißt, jetzt noch eine Frage zu dir, dann kommen wir kurz zum Leo rüber, eine Frage noch. Das heißt tatsächlich jetzt so, du hast ein Management, die sind weiterhin in Gesprächen, du wartest, oder machst du das alles selbst, du wartest jetzt einfach mal ab, blöd gesagt, bis einer verletzt oder bis sich was ergibt und dann...
Also, natürlich ist es nicht üblich, dass man so lange wartet, das macht man vielleicht mit 6, 37 eher sowas. Bei mir war es halt natürlich, dass die Kreuzband anderes hat, ja. Und das ist für mich natürlich eine gute Zeit, auch einfach mal zu warten, was es da gibt. Und natürlich habe ich da in Schweden habe ich Agenten, in Russland ist einer. Und momentan, in August haben mich viele Leute mal angesprochen, warum hast du nichts unterschrieben? Dann sage ich ja, die meisten Vereine, die sind ja schon komplett voll. Also es gibt ja keinen Verein, der jetzt sagt, wir suchen jetzt die 2. Position aus, im Mittelstürmer oder erste Reihe. Die sind ja meistens von Anfang an besetzt. Das heißt, ich wusste ja eh, dass ich länger warten muss. August bis Anfang der Saison. Und oft ist das so im Oktober, November fangen Teams an, im Ausland oder auch in Deutschland dann Spieler zu suchen, wenn sich jemand verletzen sollte. Das war in Köln jedes Jahr so, dass sie da auf einmal einen Spieler im Mittelstürmer gesucht haben. Am besten noch einen rechten guten Mittelstürmer, den Fenster dann nicht so leicht.
Stimmt, ist mal eine Frage, weil wir gerade die Verletzungen gehört haben und heute in der Eishockey News ist auch relativ groß als Thema gemacht worden. Ich habe es im Sommer auch schon gehört, da war aber die Zahl noch nicht hundertprozentig klar. Die VBG, die Berufsgenossenschaft, also wo jeder Sportler, weil er damit so viel Geld verdient, versichert sein muss, hat in den letzten Jahren so zugenommen von den Preisen, dass das einer der größten, ja, wie nennt man's?
Posten
ist in einem Eishockey-Club. Kannst du das verifizieren? Also ganz kurz zu deiner Position, du bist Geschäftsstellenleiter von Augsburg.
Ja, ich meine, es ist tatsächlich so, es wird jetzt nach der Saison, im Mai ist es fällig und
Das wird einmal im Jahr nur gezahlt?
Ja, das wird einmal im Jahr gezahlt.
Das wird monatlich gezahlt?
Nein, das wird einmal im Jahr gezahlt. Im Mai ist das fällig und das ist ein, ja, je nach natürlich Gehalt und anderen Koeffizienten ist da eine sehr hohe sechsstellige Summe fällig und das wird jetzt nochmal um einen Beitrag erhöht. Das bedeutet bei uns eigentlich die Leistung eines Premium-Sponsors. Und das ist in der Ligenvermarktung ja auch noch der Covestro-Deal abgesagt
worden.
Aber
warte mal, helfen wir mal. Eine Höhe eines Premium-Sponsors, ist das gleichbedeutend mit einem Premium-Spieler oder ist ein Premium-Sponsor vielleicht mehrere Spieler?
Also in unserem Gehaltsgefüge würde ich sagen, ist ein Premium-Sponsor mit all diesem Bruttolohn wahrscheinlich ungefähr ein Spieler, ja, das kann man sagen. Also ein, für Augsburger Verhältnisse sagen wir so, ein Top-Spieler müssen wir jetzt mehr zahlen als die VBG. Also das ist eine Herausforderung, trifft natürlich gleichermaßen alle Clubs und trotzdem für uns zusätzliche Kosten, die wir jetzt nicht im ersten Moment auf dem Schirm hatten.
Das ist ein Koeffizient, der sich auch immer wieder durch die vielen Verletzungen nach oben geschraubt hat in den letzten Jahren.
Ja. Und man muss auch wissen, da werden die gesamten Profi-Mannschaftssportarten, also auch Fußball und Handball und Basketball mit in einen Topf geworfen. Und kann sich ja ausmalen, dass wahrscheinlich der Schaden im Bereich Fußball deutlich höher ist als im Bereich Eishockey. Es ist, wie es ist.
Das dachte ich auch, aber das ist tatsächlich angeblich nach den Zahlen, was da veröffentlicht war. Früher war das so von den Zahlen, die ich auch kenne. Da war es so, dass Eishockey eine der wenigsten Sportarten ist, die verletzt ist. Nach diesen Zahlen, dieses Mal hat sich das verändert.
Ja, aber trotzdem muss man ja schauen, den Schaden, den die BG regulieren muss. Und ich glaube, klar gibt es irgendwo eine Obergrenze, aber die ist bei jedem Fußballer wahrscheinlich ruckzuck erreicht. Und beim Eishockeyspieler ist es vielleicht nicht ganz so extrem. Also zu sehr im Detail bin ich nicht. Ich weiß nur, dass uns eine ordentliche sechsstellige Summe mehr erwartet. Und dann eben das Aussteigen von Covestro, ein weiteres Fragezeichen. Das heißt, da musst du ruckzuck mal schauen, irgendwo zwischen 500.000 und 1 Million Euro zu kompensieren. Und nicht einfach.
In einer Saison.
Für nächsten Etat halt dann.
Ist das die größte Herausforderung eigentlich immer jedes Jahr? Geht es nur ums Geld?
Ja, es ist in der Tat so. Ich meine, Geld gewinnt keine Meisterschaften, aber Geld und jetzt mit Blick auf, also gibt es im Rasenschwein.
Nee. Ja, vielleicht bald mal.
Der schaut nur so aus, aber ist der Basti Schwele. Kann ich mir vorstellen.
Nein, aber ich glaube jetzt mit dem drohenden Auf- und Abstieg einmal mehr ist Geld, ja, vielleicht schon so eine kleine Rückversicherung. Ich glaube, dass die Sorge bei kleinen Clubs, wie auch Augsburg das ist, was Auf- und Abstieg betrifft, deutlich größer ist als in München oder Mannheim oder Köln.
Der Auf- und Abstieg ist ja ein Thema, das sich mir noch nicht so richtig erschließt. Gibt es da jetzt schon, Leo? Weil ich habe mal extra, als es kam, bei der DEL angerufen und habe gesagt, wie wird denn der Absteiger ausgespielt?
Nimmt da jemand ab, wenn du anrufst?
Ja, ab und zu.
Wie mit unterdrückter Nummer, wenn er...
Ja, die sind schon genervt, wahrscheinlich außerhalb der Geschäftszeiten. Scheiße, Schweles Nummer. Gibt es da an die Vereine schon was Konkretes, wer tatsächlich mal absteigen soll?
Wer absteigen soll?
Ja, naja, es gibt
ist ja ganz lustig, dass du es gerade ansprichst. Wir hatten das heute in der Kabine ins Gespräch und jetzt muss ich als Spieler ganz kurz fragen, wann ist denn das? Ist das schon durch das Thema zu 100% oder ist
es immer noch genau. Ist nur ausgemacht, aber die Regularien sind nicht klar.
Genau. Steigt der letzte
Aber ich wusste, dass er ausmacht, wer absteigt, so wie du das sagst. Mir jetzt neu.
Aber wann ist das? Nächste Saison?
Ich meine, mit wer meine ich, der letzte am 52. Spieltag.
Muss das so machen,
der letzte nach einer Playdown. Gibt es noch eine Playdown-Runde der letzten vier, die dann halt praktisch Halbfinale, Abstiegsfinale, so wie in der Schweiz zum Beispiel, ausspielen? Und in der Schweiz muss er dann, der Verlierer der Playdowns, nochmal eine 7er-Serie gegen den Meister aus der zweiten Liga spielen.
Ist die fertig sind in der zweiten Liga.
Ja, die kriegen es aber auch hin, 1-1.
So machen sie in Schweden.
Machen sie es in Schweden?
Ja, spielen die letzten zwei. Sie spielen dann
in der ersten Runde, zweiten. Genau.
Spielen eine Best-of-7-Serie.
Relegation. Aber du kannst doch nicht unten spielen, die sind ja in die Playoffs noch, die zwei.
Ja, die kriegen sie auch hin.
Die kriegen es alle hin, in der Schweiz auch.
Ja gut, aber du musst ja schauen, dass du komplett unterschiedliche Voraussetzungen hast. In der zweiten Liga hast du wie viele Ausländer?
Zwei.
Nein.
Vier.
Vier.
Ja, aber
deswegen,
es soll ja eigentlich
auch, los am Stammtisch.
Der Vorteil soll ja auch sein bei dem DL-Club, oder? Ganz ehrlich.
Nein,
also es heißt, wenn der DL-Club das so verspekuliert, dass die Letzter werden, sagen wir Köln zum Beispiel.
Die waren von noch nicht so lange her mal Letzter.
Dann muss der ganz sagen, dann ist es halt so, wenn du Etat hast und bist ein Kölner Verein und du schaffst es irgendwie auf vorletzten Platz zu kommen, nach 60 Spielen, dann hast du halt auf Deutsch gesagt verkackt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Und dann auch noch zu verlieren gegen einen zweiten Club, der mit 5 Ausländern, ja, dann hast du es ja verdient abzusteigen. Das ist in Schweden ja, ganz selten.
Dann wird
ja,
dann wird nie einer auf- oder absteigen. Ich meine, es ist ein Alibi auf- und Abstieg.
Also jetzt warten wir ganz kurz. Jetzt lass uns erstmal ganz kurz zurück. Jetzt hören wir alle Leute, natürlich. Die hören wahrscheinlich eh nichts. Viele denken sich so in der Früh um 5 in der Früh, wenn sie Podcast zur Arbeit anhören.
Denken sich, die sitzen auf der Wiesn.
Aber jetzt einmal, Leo, gibt es da schon was Genaueres? Regularien, wie das Ganze stattfinden soll? Ist dir was bekannt?
Also, primär bin ich ja für die Vermarktung zuständig.
Ich weiß.
Soll keine Ausrede sein, aber mein Kenntnisstand ist, dass es eine direkte Verzahnung gibt. Sprich, der Meister von der zweiten Liga ersetzt den letzten Platz nach 52 Spielen. Und da kann es natürlich theoretisch jeden
schon eine harte Nummer.
Ja, aber dann, aber eigentlich richtig, meiner Ansicht nach, weil du es mit unterschiedlichen Sachen vergleichen musst, mit 10 Ausländern und das. Und der letzte Platz hat erstmal wieder einen Wert. Also das heißt, du machst alles dran, dass du nicht Letzter wirst. Du schenkst dir ab, da gibst du deine Imports nicht weg und so weiter. Und, das heißt noch lange, dass das der Erste immer aufsteigt.
Ja, ich meine, man hat es doch auch schon in der zweiten Liga gesehen, dass jemand, der vielleicht abgeschlagen Letzter war, sich auf diese Play-Down-Runde vorbereitet hat und dann ist es irgendwo, und der andere versucht noch irgendwo Platz 10 zu erreichen. Dann rutscht er unten rein, hat vielleicht ein paar Verletzte, hat alles gegeben bis zum Schluss und der andere ist jetzt voll fokussiert auf dieses Matchup. Deswegen, ich glaube, wenn Auf- und Abstieg, ist das wahrscheinlich die richtige Variante.
Ich bin auch hier dabei.
Für Deutschland ist wahrscheinlich das die richtige. Wenn jetzt wie in Schweden, dass du sagst, du kriegst TV-Geld jedes Jahr, dann kannst du natürlich sagen, dass der untere Club, wenn er hochkommt, der kriegt 4 Millionen, dann kann er mitspielen.
Es gibt TV-Geld, aber es ist geil. Ja, doch, es gibt TV-Geld, aber das muss man auch mal sagen in Relation. Leo, wie hoch ist das?
Schweden ist jetzt 4 Millionen runter.
Also wir sind sehr glücklich mit dem TV-Vertrag auf jeden Fall, aber der deckt nicht einmal die Verwaltungskosten, die wir haben. Und er ist auch paritätisch verteilt, ist auch in Ordnung. Aber letztlich wird da kein Club reicher von den TV-Geldern, die
eingestellt werden. Aber, jetzt sage ich dir auch mal eins. Ich glaube, diese Abdeckung, wie sie momentan ist, diesen Stand erstmal zu erreichen, dass alle Spiele über Telekom abdeckt sind, Magenta Sport und zusätzlich noch ein Spiel bei Sport 1 läuft, das ist so das maximal Geiste, was für den deutschen Eishockeysport gibt,
absolut, um
überhaupt publik zu sein. Weil es hat schon mal gegeben, die Zeiten, wo man komplett versteckt war. Du kannst dich erinnern, haben wir gemeinsam gespielt. Kein Schwein hat sich interessiert.
Nein, deswegen absolut. Kennt dich niemand.
Auf der Wiesn leider schon.
Gut, da bist du Stammgast. Da bist du präsent.
Keiner braucht,
da bist du präsent.
Das habe ich ja eingangs gesagt, wir sind ja hochzufrieden mit diesem TV-Vertrag und diese Flächenabdeckung, alle Spiele live zu sehen und jetzt die Konferenz und die Qualität der Produktion. Ich glaube, das ist alles, spricht alles für uns und jetzt müssen wir schauen, dass wir die breite Öffentlichkeit ausnutzen. Dann kann man über mehr Sponsorengelder sprechen, über Weiterentwicklung des Eishockeysports.
Wir halten mal fest, das Thema Aufstieg haken wir mal ab, weil es unausgegoren ist, für mich immer noch. Und weil es auch noch keine offizielle Entscheidung dazu gibt.
Es ist vielleicht nicht kommuniziert worden, dir gegenüber.
Ja, das kann natürlich sein. Aber dann rufe ich wieder an.
Was ich mir sehr herausfordernd vorstelle, jetzt ist eine Saison Anfang März zu Ende. Du bist letzter Platz, steigst ab oder auch nicht. Das weißt du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, die zweite Liga spielt dann erstmal den Meister aus und im Worst Case spielt im Finale ein Team, das aufsteigen kann und ein Team, das nicht aufsteigen kann. Weil da sind ja andere Voraussetzungen ausschlaggebend. Und das heißt, du weißt erst nach dem Finale, Anfang Mai, unter Umständen, dass du jetzt tatsächlich abgestiegen bist. Bis dahin hast du alle Spieler verloren, bis dahin danach musst du schauen, dass du mehr deutsche Spieler bekommst, weil du jetzt 11 Ausländer hast und in der zweiten Liga 5, also einige Herausforderungen.
Ich sag dir halt, ich sehe, ganz Abschlusssatz vielleicht dazu, ich sehe halt eine brutale Diskrepanz mittlerweile durch 25, 26 Jahre, dass diese GmbHs in der DL, die natürlich geschlossen, wie der Rick sagt, so gewachsen ist, dass es Unternehmen sind mit vielen Angestellten, dass es ein fixes Gefüge ist. Ich glaube, dass der Unterschied zur zweiten Liga, zur DL2, so groß ist, dass, glaube ich, ein DL-Verein...
Viele können ja nicht aufsteigen, das ist ja keine Frage.
Es geht nicht ums Aufsteigen, für mich geht es ums Absteigen. Ich glaube, dass kaum ein DL-Verein es danach schafft, infrastrukturell in der zweiten Liga zu spielen. Ich glaube, dass es dann vorbei ist für viele.
Ja, ich glaube, aber das siehst du ja auch im Fußball. Es gibt ja Clubs, die dann durchgereicht werden in die dritte Liga oder wirklich finanzielle Probleme bekommen. Ich denke, so ein Jahr in der zweiten Liga, wenn du oben mitspielst, das kannst du vielleicht verkraften, aber auf Dauer...
Leo, war nicht genau das Grundsatzproblem, weil man über Jahre hinweg eigentlich keinen Auf- und Abstieg gemacht hat, weil man gesagt gehabt hat, hey, schau mal, es gibt ja eigentlich gar nicht die Möglichkeiten, dass so viele Clubs die Möglichkeit haben, wenn sie runtergehen, das alles beibehalten und sofort wieder aufsteigen. Ja. Und andersrum, unten gibt es gar nicht so viele Clubs, die hoch können. Schaue ich mir die Liga an, glaube ich, es gibt ein paar Clubs, die auch unten spielen könnten, aber es gibt fast keinen, der oben spielen könnte. Bis auf vielleicht Frankfurt und noch zwei Ausnahmen. Aber insgesamt ist es eine sehr große Herausforderung. Ich lasse jetzt einfach mal so stehen. Und wir wollen jetzt auch nicht so tief gehen. Und die Leute, ich habe sie mit dem Sascha Bandermann heute schon 20 Minuten gelangweilt, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Und jetzt sind wir sehr tief eingestiegen.
Der muss arbeiten. Sendung, der muss arbeiten. Also,
arbeiten. Und jetzt sind wir sehr tief eingestiegen, gleich in sehr tiefe Themen.
Ja.
Aber lass uns da mal ganz kurz so...
Unabsichtlicherweise im Übrigen.
Auf die, ja, ist halt so ein typischer Stammtisch, ja, was wir sonst auch reden würden. Ja.
70% haben schon ausgeschaltet sozusagen.
Ja, nein, das glaube ich nicht.
Die anderen 30 wieder begeistert.
Das glaube ich zum Beispiel nicht. Das ist zwar jetzt vielleicht sehr tief, aber ich glaube schon, dass vor allem Auf- und Abstieg die Leute schon mitnimmt. Das ist ein total wichtiges Thema.
Ja.
Ja. Alle wollen es, außer der Club steigt ab, dann bist keiner. Ja. Ist immer so.
Das ist aber überall so.
Ja. Das ist schon klar. Lass uns mal ganz kurz auf die Situation in der Liga gehen. Du musst ja fast zuschauen, Leo. Schütze, hast du ein bisschen was? Du hast schon mitgekriegt, oder?
Ja, ich habe einige Spiele im Fernsehen verfolgt und war einmal in Straubing, genau, live dabei.
Bist du überrascht, dass Straubing das ganze Zeit mit ihnen auch trainiert? Dass die da ganz mit oben stehen in der Tabelle?
Nee, ich habe es ja vorher schon angesprochen.
Es hat er mir wirklich vor der Saison schon, hat er gesagt, da haben wir telefoniert, da hat der Schütze gesagt, hey, Straubing ist echt eine gute Mannschaft dieses Jahr.
Es war so, dass letztes Jahr, die meisten es gar nicht wissen, ich wusste es auch nicht, dass Straubing mit dem letzten Spiel gegen Berlin, glaube ich, hätten die den vierten Platz erwischt. Also sie werden
Sechster.
Sie werden direkt ins
Viertel. Das war alles ganz knapp.
Das war ganz, ganz knapp. Und deswegen muss man sagen, die haben sich Jahr für Jahr eigentlich gesteigert. Die haben einen sehr guten Torwart. Ich habe jetzt die Trainer auch beide kennengelernt. Die machen super Arbeit. Sprechen beide sehr gut Deutsch auch und sind auch mit dem Team und die Jungs verbunden. Und die Spieler haben auch Qualität. Und man merkt, in der Stadt ist Ruhe, gell? Das Umfeld ist sehr ruhig. Und da wird halt mit den kleinsten Mitteln, was sie haben, das Beste rausgeholt.
Und das Umfeld ist aber sehr wie in Augsburg, muss man sagen, da sind schon Parallelen da. Parallel. Augsburg, wie geil es auf Eishockey ist und Straubing eigentlich auch.
Ja, das ist eine kleine Stadt, die was Gutes geboten bekommt, natürlich. Gell, für das, was die Stadt ist, natürlich machen die schon gut, beide Clubs sozusagen.
Bei euch in der Saison in Augsburg bisher 7. Platz. Also jetzt, wenn wir es aufnehmen, das ist schon wieder ein Spiel dazwischen. Wir überholen uns andauernd selber in diesem Podcast. Aber in der Champions Hockey League, erstmal, dass ihr reinkommen seid, Wahnsinnserfolg, dann ausverkaufte Hütte, diesen Rückhalt, den ihr von den Fans kriegt, auch letztes Jahr in den Playoffs, und wie sie das aufgebaut hat, das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte, oder Leon?
Ja, und wie sich das gehalten hat über den Sommer?
Nein, das ist enorm und wie sich es gehalten hat, ich meine, alle in Augsburg hatten Lust auf CHL, vielleicht denken sie, wer weiß, ob ich das jemals in meinem Leben wieder erlebe, aber wir arbeiten natürlich daran, dass wir ja, vielleicht in einer gewissen Regelmäßigkeit dort teilnehmen dürfen. Aber man hat gesehen, dass Augsburg ein absoluter Eishockey-Standard ist, Standort ist und mit knapp 6.000 Zuschauern bei der CHL im September zur Ferienzeit. Ich meine, da hat keiner mitgerechnet und jetzt auch
beeindruckend.
Da muss ich kurz reinspringen und du wirst ja wahrscheinlich auch bestätigen, dass mit diesem Hallenumbau, was die in Augsburg hatten, es ist halt einfach mehr Eishockey geworden. Was man, ich sage immer auch in Straubing, das ist doch so ein bisschen Beton alles, Bunkerartig. Du lachst jetzt wahrscheinlich, aber ich bin mir sicher, es kommen mehr Leute dadurch, dass du hast ja diese Box der Terrasse auch mit der Box, also das zieht Leute an. Amerikaner haben das vor vielen Jahren schon verstanden, Entertainment, gell?
Aber ich glaube, da kommt mehr dazu, das Entertainment eben, und da haben die ganz viel gemacht in Augsburg.
Wenn du überlegst, du sitzt hier nur rein in eine kalte Halle und dann kriegst du die Fans, die immer kommen, aber andere bekommst du nicht.
Ich glaube, bei uns ist irgendwo so eine gute Mischung aus traditionellem Eisstadion und vielleicht dann doch irgendwo Event-Location. Und es ist auch immer eine Gratwanderung. Wir haben sehr viele Traditionalisten, die sagen, wir brauchen hier keine bunten Lichtler oder was auch immer. Aber es ist da wichtig, irgendwo diesen Grat zu wandern. Und ich meine, natürlich soll der Eishockeysport immer im Vordergrund sein. Aber es ist auch gut, wenn jemand aus dem Stadion rausgeht, du hast gerade verloren und sagt, hey, das war gut, da will ich wieder hin. Also versuchen wir da irgendwo alle Bereiche abzudecken.
Das ist ja eigentlich der beste Weg.
Ja.
Und so viel wie möglich Leute.
Wir sehen das schon so, ja.
Ja.
Aber das sehen Fans manchmal nicht so. Manchmal sind Fans auch verbohrt in ihre Sichtweise und sehen nur ihre, so war es früher und nur so darf es sein. Und deswegen glaube ich, es ist ganz wichtig, dass du die Leute mitnimmst. Und das ist in Augsburg, glaube ich, sehr clever gelungen. In anderen Standorten nicht immer durch den Umzug oder durch die Veränderung im Stadion. Augsburg sehr gut gelungen. Und im Sommer, ihr macht ja andauernd eigentlich was. Ihr seid ja regen Austausch mit dem Ganzen, dass ihr die einbindet.
Ja, wir treffen uns auch mit dem Fanbeirat, da bin ich auch Mitglied, regelmäßig tauschen uns aus und natürlich kriegst du da nicht alle repräsentative Meinungen, aber du kriegst irgendwo so eine Tendenz und holst auch wirklich diese aktiven Fans mit ab. Und ich meine, wenn es dann sportlich noch läuft, dann haben wir gesehen, wohin das führen kann. Unsere Ultragruppierung, die sonst für die Stimmung gesorgt hat, haben sich aufgelöst, aber die Stimmung war letztes Jahr sensationell und wirklich jeder Fan, vom Geschäftsführer, der mit Schal dann im Fanblock steht, bis hin zum kleinen Jungen, wir haben alle abgeholt und die Stimmung war sensationell und wird hoffentlich auch in diesem Jahr daran anknüpfen.
Aber das heißt, Leo, ihr geht dann tatsächlich auf eure, in Anführungszeichen, Kundschaft bzw. euren Fanstamm ein und lasst Sachen dann auch einfließen oder sagt, hey, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, überlegen wir uns, wie wir es umsetzen können, solche Sachen, das geht schon. Habt ihr da so konkrete Sachen, wo du auch sagst, es kam wirklich von den Fans und das haben wir dann so gemacht?
Ja, genau das ist es. Wir haben diesen Austausch. Ich meine, alles und jedem kann man es nicht recht machen. Und auch wenn das Bier jetzt ein bisschen teurer geworden ist, bekommen wir keine Schulterklopfer. Das ist ganz normal. Aber auch da haben wir gemeinsam mit dem Fanbeirat ein System entwickelt, mit Talern, die sie im Paket einkaufen können, dass diese Preiserhöhung nicht ganz so empfindlich ist. Das kam dann vom Fanbeirat, das haben wir intern diskutiert und letzten Endes umgesetzt. Und ich glaube, es ist wichtig, demütig zu sein, wissen, woher man kommt und wen man auch braucht. Und diese Wechselwirkung oder auch dieser Austausch funktioniert bei uns sehr gut. Und das sind ja die Fans auf der einen Seite, die Sponsoren auf der anderen Seite und dann wir. Und da schauen wir, dass wir eigentlich gemeinsam den richtigen Weg gehen. Bisher, glaube ich, gelingt uns das relativ gut.
Durch den Umbau ist ja vieles neu geworden, eben mit der Restauration und so, alles oben, was ja andere Stadien noch nicht haben. Merkt ihr langsam schon, stoßt ihr an eine Grenze, wo ihr sagt, viel mehr geht nicht?
Nee, an eine Grenze stoßen nicht. Ich glaube, dass diese Hospitality-Bereiche bei uns mit diesem Bobs Terrasse, das ist ja irgendwo so eine mittlere Kategorie, aber wir haben auch insgesamt eigentlich eine offene Zahl von VIP-Plätzen. Wir haben 24 Logen, die wir ja sehr gut vermietet haben und einige VIP-Kunden. Wir haben pro Spiel 700 bis 800 VIP-Kunden. Und das ist für uns auch eine enorm wichtige Einnahmequelle. Und das sage ich, das ist irgendwo der Spagat, unsere drei wichtigen Stützen in einem im Bereich der Einnahmen, ist einmal Hospitality, Werbung und dann die Zuschauer. Und bisher alle irgendwo gleichmäßig.
Ich wollte gerade sagen, ist das ein Drittel?
Nicht ganz, aber ungefähr Tendenz natürlich steigend Richtung Hospitality, das wird immer interessanter, immer attraktiver. Aber ohne ein volles Stadion könnten wir uns das, was wir hier abliefern, auch nicht leisten. Also wir brauchen jeden Einzelnen und das wissen wir.
Schütze, kriegt man das eigentlich als Spieler so mit? Fragt man sich, wo das Geld eigentlich herkommt? Wenn ich ganz ehrlich war, ich als Spieler habe mir das früher nicht so gefragt. Mir war immer wichtig zu wissen, was kosten die Tickets eigentlich? Also das habe ich schon gewusst, was die Tickets in der Halle sind. Aber ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich jetzt
weiß bin... Weiß ich zum Beispiel nicht. Dass Erik wusste, für wie viel Euro er die Fans wieder mal enttäuscht.
Nein, die Tickets meinst du so. Nein, mir war schon
heute wichtig... Heute sind sie extra teuer, muss ich besser spielen.
Was die Tickets kosten, das war mir schon wichtig zu verstehen, was die Leute zahlen, wenn sie reinkommen. Aber ich habe natürlich nicht gewusst gehabt, wie sich ein Budget von der Mannschaft zusammensetzt. Aber ich habe auch nie, bin ich ganz ehrlich, bin da mit irgendjemandem darüber gesprochen. Das hat mich eigentlich erst interessiert, so gegen Ende meiner Karriere. Hast du da mal ein bisschen nachgedacht?
So war es bei mir nicht auch. Ich sage, wo ich 20, 22 war, glaube ich nicht, dass ich an das gedacht habe. Aber jetzt in den letzten Jahren, natürlich denkt man schon darüber nach. Man will vielleicht auch in Erding, wo ich herkomme, vielleicht mal irgendwas machen mit Eishockey. Dann sieht man natürlich auch, was Trainer gut machen oder Management, wo es gut läuft. Und auch beim Hallenumbau bei Augsburg sieht man halt, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Und ich glaube, dass dann mit den Jahren, natürlich, wo du älter wirst, in den letzten Jahren reinkommst, dann schon ein bisschen mehr damit beschäftigst. Ja.
Schaust du als Spieler eigentlich auch so Entwicklungen von Clubs an und denkst dir, hey, bauen echt ein geiles Stadion, Umfeld, ist auf echt Fälle, cool. Ja. Hätte ich tatsächlich auch mal dann Bock zu spielen irgendwann, auch wenn dir das vor 15 Jahren gar nicht hättest vorstellen können?
Doch, auf alle Fälle. Ich glaube, dass mit Augsburg natürlich auch, man hat gesehen, der Ullmann ist dann auch hingegangen. Und da waren viele gute deutsche Spieler und auch gute Ausländer. Das heißt, ich bin mir sicher, Augsburg ist eine tolle Stadt, tolle Halle und auch in Straubing so viel passt. Also ich glaube, dass da Spieler immer mehr hin tendieren werden, dass sie da auch zu welchen Clubs gehen, vielleicht für ein bisschen weniger Geld.
Also bevor ich zu Erik ganz kurz zurückgehe bei der Frage zu dir, muss ich ganz kurz eins dazu sagen. Ich war in Augsburg bei euch und haben mit Nico Sturm, NHL-Saison geht bald los. Der beginnt jetzt erstmal nicht bei Minnesota, sondern es ist in der American Hockey League zum Start der Saison, aber haben da auch drüber gesprochen.
Und wieso ist das, Entschuldigung, das, bitte? Wieso ist er unten im Farmteam?
Weil er jetzt gerade gecuttet wurde. Auch Moritz Seider momentan unten. Haben wir am Anfang vom ersten Podcast drüber gesprochen. Erzähle ich dir nachher, aber du hörst dann an.
Okay, alles klar. Hören wir an, wahrscheinlich. Wer ist der Schütze?
Ganz kurz da eins. Der hat zum Beispiel gesagt, er hat die College-Ausbildung drüben gemacht und er hat gesagt, da darf man ja kein Geld verdienen. Und der hat erklärt, wie viel Geld diese Colleges zum Teil in die Facilities und die ganzen Möglichkeiten zum Trainieren und sich zu entwickeln als Sportler reinstecken, damit die Sportler sagen, da wollen wir hin, da wollen wir spielen. Und sogar in der NHL ist es inzwischen so, dass NHL-Clubs, die benachteiligt sind, eher von dem, weil sie einfach, in New York will jeder spielen, Los Angeles, jetzt mal blöd gesagt, oder in einer geilen Hockey-Town wie Chicago, ja. Aber es gibt ein paar Clubs, da wollen ja keiner hin, aber da bauen die komplett neue Trainingszentren hin, machen alles top-notch, dass die Spieler sagen, weißt du was? Da will ich hin.
Mir auch, natürlich. Ja.
Und es ist eigentlich ganz interessant, dass du das jetzt gerade ansprichst.
Ich meine, wir, kannst du ein bestes Beispiel mit Edmonton Oilers, wenn du sagst, Edmonton, die Lage, wo die liegen, ganz weit oben im Norden, kalt. Das ist keine schöne Stadt wahrscheinlich, aber halt eine Eishockey-Stadt. Und wenn du halt dann, wie du sagst, halt dann ein Trainingszentrum hast, wo du dich wohlfühlen kannst, mit sämtlichen Sachen, dann erleichtert das, glaube ich, alles ein bisschen.
So, jetzt eine Frage zurück, weil du vorher gesagt hast, wenn man später vielleicht mal was macht.
Ja.
In Erding, hast du da irgendwelche Gedanken? Machst du nebenbei einen Trainerschein oder überlegst du nach deiner Karriere dann nach Erding zurückzukommen? Und
also grundsätzlich würde ich sagen, meine Frau ist aus Erding, mein Bruder ist alle da, viele Freunde, die ich immer noch in Erding haben natürlich. Und die spielen alle Eishockey. Die haben jetzt Kinder bekommen, ich war jetzt am Sonntag im Eis mit den kleinen Kindern. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass ich mal was machen werde. Aber es ist immer schwer, natürlich ein kleiner Verein, da muss ich erstmal anfangen, Strukturen zu schaffen. Und dann muss ich das natürlich auch erstmal lernen. Ich glaube, es ist immer das Schwierigste, wenn du als Sportler hier aufhörst und irgendwie ganz schnell irgendwie Trainer machst und dann versuchst, hier irgendwas aufzubauen. Das heißt, grundsätzlich vor vielen Jahren, hättest du mich vor 7 Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, nee, Trainer mache ich niemals. Geld ist da.
So, jetzt ist die Frau.
Schütze hat Geld bekommen.
Ist die Frau gekommen auf den Schütze
und hat Geld gebracht. Ja, nee, deswegen, ich sage ja, vor 7 Jahren hättest du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, werde ich nie Trainer machen, niemals.
Ich habe meinen alten Spruch nie. Sag Hallo zu deiner Frau und meinen Kindern. Alter Kabinenspruch.
Und aufgeschrieben hast du nah auf der
Tür. Ja, will
ich. Ich habe euch da
aufgeschrieben. Er hat ihn gar nicht verstanden.
Der Schütze hört dir gar nicht mehr zu. Nee. Ich habe jetzt gar nicht zugehört, Entschuldigung. Er macht nichts.
Aber heute hat der Sascha Bannermann auch nicht verstanden, wie gesagt, er ist eingefleischter Veganer.
Den hat er nicht verstanden.
Auch nicht verstanden. Habe ich tagelang überlegt. Extra für ihn.
Und soll ich jetzt Sven reden? Oder
ja, gerne, entschuldige. Du, deine Frau hat uns unterbrochen, nicht ich.
Auf alle Fälle, nee. Trainer könnte ich mir vielleicht gut aus durchstellen. Also ich würde irgendwie sagen, irgendwas Sportliches, ich sage so Sportdirektor oder sowas.
Ja.
Aber gut, es sind noch viele Jahre, immer schauen, was passiert. Erding ist eine kleine Stadt, muss man immer schauen, was potenziell überhaupt möglich ist.
Wenn wir ganz kurz in die Liga reinschauen, zwei Sachen, die ich vielleicht noch ansprechen werde, weil ich sie doch momentan ziemlich auffällig finde. Erstens mal, München, ganz oben, alles gewonnen. Ingolstadt, erstes Spiel in Schwenningen abgeschlachtet, seitdem alles verloren.
Seitdem selbst abgeschlachtet worden zum Teil.
War das für euch so ein bisschen absehbar, dass der Ingolstadt jetzt momentan da hinten drin flackt und München ungeschlagen da oben ist?
Naja, eigentlich München, glaube ich, hat jeder stark erwartet. Aber dass die jetzt trotz oder mit der Champions Hockey League so durchstarten, ist beeindruckend.
Ja.
Beeindruckend, mal schauen, wie es weitergeht, aber die Saison ist jung. Also ganz ehrlich, weder Grund, irgendwo in Ingolstadt auf den Panikknopf zu drücken, noch in München, um frühzeitig zu feiern. Ich denke, das wird sich alles irgendwo regulieren. Ingolstadt hat eine gute Mannschaft. Und dann schauen wir mal. Morgen, beziehungsweise jetzt nach dem Podcast, sind sie bei uns und dann wissen wir mehr.
Das stimmt, am Sonntag spielen sie gegen Bremerhaven, auch die wieder oben drin.
Ja, auch das ist für mich eine große Überraschung, muss ich sagen. Ja. Die fahren ein ganz eigenes Konzept und machen das aber sehr, sehr gut, dass die da oben stehen. Also ich glaube nicht, dass sie sich dauerhaft so weit oben halten werden. Aber
dauerhaft heißt über die ganze Saison
gesehen. Über die ganze Saison,
Dritter
ja.
Jetzt.
Ja. Aber
gutes Konzept. Was ist das für ein gutes Konzept?
Nee, ein eigenes. Also im Endeffekt wissen die, ihre sehr begrenzten Mittel gut einzusetzen. Das muss man auch neidlos anerkennen. Und ja, mal schauen, was noch passieren wird. Jedes Jahr wird eine Mannschaft enttäuschen und eine überraschen. Und wir hoffen immer, dass wir bei den Überraschungen.
Das ist das Schöne, weil die Liga ist ja jetzt zu Beginn auch brutal eng.
Ja.
Es haben zwei Mannschaften. Ihr habt jedes Spiel mit einem Tor Unterschied in Augsburg. Ja. Und ich glaube, Krefeld auch 5 von 6 oder so.
Ja, und dieser mittlere Bereich ist ja jetzt, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften innerhalb eines Punktes sind.
Das kann ich dir sagen, vom 2. bis 12. vor diesem Spieltag, also morgen ist schon wieder anders, schütze ich sein alkoholfreies Bier um. So weiß ich es schon. 2. bis 12. momentan 6 Punkte Abstand, also 2 Spiele. Aber
Ah, 6 von 52, weißt du.
Ich wollte gerade sagen, ist halt auch noch nicht viel gespielt, gell?
Ja.
Vielleicht drei Spieler in der deutschen Eishockey-Liga bisher, die rausgefallen sind oder aufgefallen sind, rausgefallen sind sie nicht, die sind noch dabei. Costello 6 Spiele, 12 Punkte, McQueen in Schwenningen, nur 5 Spiele, 7 Tore und der Simon Sesemski, der überragende Saison letztes Jahr gespielt hat, für mich einer der besten Verteidiger war, wo ich auch mir wirklich gedacht habe, eigentlich hätte ich den dabei gehabt bei der WM, sage ich ganz offen. Jetzt startet in 6 Spielen mit 8 Punkten.
Ja.
Die 3 Spieler.
Ich meine, die anderen zwei. Es wird
offensiv gespielt, anscheinend. Hey, Anfang der Saison, da ist das System so drin, da machen wir alle.
Ja, ist es so, dass da jeder macht, was er will?
Siehst du ja in Russland auch, wenn du es verfolgst, die ersten Spiele hoch und dann Monat für Monat wird es besser und besser. Das ist ganz klar, glaube ich.
Aber das ist uns auch aufgefallen an den ersten Spieltagen, ich kann sich erinnern, dass so viele Tore im Slot fielen, wo echt Verwirrung war und keiner da. Alle noch schön, Blick immer zum Puck und keiner irgendwie, wo ist der Mann oder wo ist der Raum.
Ja. Aber Simon, um auf ihn zurückzukommen, ich meine, das ist ein deutscher Offensivverteidiger, der...
Rechtsschütze
auch noch.
Wie viele gibt es davon?
Also an die anderen Clubs, die sagen, er ist nicht so gut.
Entschuldigung, gute Frau, könnte ich ein Bier haben? Ich hätte gerne normales jetzt.
Ja. Normales Eis? Was war es vor?
Radler. Mit. Um ehrlich zu sein, habe ich den auch bei der WM erwartet, ganz ehrlich. Weil ich dachte, das hat so ein bisschen dem deutschen Spiel gefehlt. Aber ich bin ja als Augsburger Funktionär gar nicht so schade drum, dass er das nicht gemacht hat. Und an alle anderen Clubs, so gut ist er gar nicht. Also,
der tut nur so.
Wie lange hat er noch Vertrag? Darf man nicht sagen,
dass er gleich hängen danach, oder? Hey, verlängern wir 3 Jahre. Du willst 3 Jahre? Ne?
Ja, wir sind kurz vorm Abschluss.
Simon, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu verhandeln. Simon,
nein, also ich glaube, die Gespräche gehen in diesem Jahr gerade mit dem drohenden Auf- und Abstieg sehr, sehr früh los. Und wie gesagt, sportlich habe ich nichts zu melden. Das macht alles bei uns Trainer gemeinsam mit Lothar Siegel und Dwayne Möser als Sportmanager. Aber ist mit Sicherheit ein Spieler, bei dem wir uns bemühen müssen, befürchte ich.
Da wollte man dich jetzt auch gar nicht reindrängen, das war jetzt auch mehr ein Witz, aber man wollte ihn einfach rausstellen, weil er wirklich sehr gut spielt. Auch die Art und Weise, wie er spielt. Er ist ja nicht bloß vorne offensiv, er spielt hinten auch eine gute Rolle, aber im Powerplay fordert er einfach die Scheiben, er nimmt die Schüsse auch und er übernimmt da die Verantwortung. Es ist nicht so, dass er bloß da steht, sondern er kann sie auch mal zurücklegen, sondern er nimmt den Schuss, er weiß, wann er ihn nimmt. Das ist ein cleverer Schuss auch noch.
Also er hat ein unglaubliches Talent, er ist wahnsinnig clever und es ist immer schön, wenn man einen Deutschen sieht, der so befreit aufspielt. Und ich selber, ich meine, wenn wir jetzt schon über Spieler reden, war so überrascht. Ich habe ein Spiel von den Eisbären gesehen, Überzahl, da war da so ein Gitterspieler an der blauen Linie, der aufgezockt hat wie ein großer, ich dachte, hoppala, wer ist denn das? Der Reichel.
Ja, jetzt aber, gegen Chicago oder was?
Nein, gegen Chicago hat er auch sehr viele positive Akzente gehabt, ich spreche jetzt von dem Ligaspiel. Also es ist schön zu sehen, wenn junge deutsche Spieler Verantwortung auch übernehmen und sie auch bekommen.
Erstmal bekommen, dann auch übernehmen.
Natürlich, insofern. Natürlich. Und das macht der Simon bei uns seit ein paar Jahren jetzt schon, hat sich stetig gesteigert und ja, mal schauen, wie diese Saison wird.
Wie ist es eigentlich für dich, Schütz? Jetzt bist du ja älterer deutscher Spieler, aber siehst du genügend wirklich deutsche Nachkommen in die Liga, die wirklich auch reindrängen? Hilft die U23-Regel? Ist das ein Scheiß?
Ah, wieder U23.
Nein,
ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Tage war es ja oft das Thema auch in der Kabine. Ich habe mich damit eigentlich null beschäftigt mit der ganzen Rede, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel sagen. Grundsätzlich finde ich es gut, weil, wie wir es gerade angesprochen haben, dass man ein paar Spieler mit Gitter sieht. Ich meine, wo ich ganz jung war, gab es sowas andauernd. In anderen Ligen, das war jetzt in DL einfach jahrelang nicht mehr vorhanden. Und jetzt sind natürlich alle überrascht, wie gut die mitspielen können.
Sind wir zu alt in der Liga? Ist eigentlich meine Frage. Das glaube ich. Es geht übrigens bei den Imports genauso weiter.
Ich glaube,
ich nicht verstehe, dass man einen 35-jährigen Importspieler hierher holt, nur weil er bei einer Chelsea spielt. Das ist für mich nicht verständlich.
Ich glaube, dass die Trainer an sich immer wieder, und das auch, glaube ich, zu Recht auch so ist, dass sie sagen, mit älteren Spielern gewinnt man natürlich eine Meisterschaft. Und viele Junge, warum, das weiß ich auch nicht, erfahren. Du weißt ja, wie du als mit 22 Jahren gespielt hast oder mit
34. Du brauchst wieder keine Frage, brauchst eine gute Mischung. Aber nur mit Alten gewinnst du das auch nicht.
Nur mit Alten keine Chance, aber ich sage mindestens über die Hälfte sollten schon älter als 27 sein, 28. Also wenn du eine Chance haben willst, mit Jungen hast, ich sage mit Jungen, aber
ja, ich weiß es, Schütze, du hast da schon immer abgewogen ein bisschen, weil damals, und wir kennen uns jetzt schon lange, als du in Vladivostok zum Beispiel warst, hast du ja auch gesagt, dass der Schütze, nein, weil wir viel über Fisch
machst du viel, gar nicht machst du viel Urlaub, dann machst du nur Urlaub.
Ja, genau.
Urlaub im Norden oder sonst immer so.
Aber da hast du schon mal gesagt, Vladivostok wirst du machen können, was du willst. Du wirst dort nie eine Meisterschaft gewinnen, weil du sagst, allein mit diesen Reisen, das ist unmöglich, dort eine Meisterschaft zu gewinnen. Und genauso, deswegen weiß ich, dass du dir Gedanken machst über Teamzusammensetzungen, über so Sachen auch von Lage von Clubs oder so.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen,
13.
Das war das Thema, das ist ein ganz gutes Thema, jetzt gehe ich ein bisschen in eine andere Richtung. Aber, soll ich jetzt hier warten kurz?
Warte mal,
alles gut. Dass ich das ja auch irgendwie nicht verstehen kann, wie auch in der NHL oder überhaupt, dass man sagt, die NHL wird immer jünger. Man gibt jüngere Spieler Verträge über Millionen. Also wo ich jung war, so bin ich aufgewachsen, wahrscheinlich auch. Da war das so, dass du, wenn du 20 warst, da hast du halt weniger verdient. Aber dafür hinten raus, wenn du älter bist, verdienst du vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil du halt einfach das davor schon geleistet hast. Da sagen viele, ja, den 33-Jährigen muss ich noch geben. Ja, der hat Familie, Kinder, hat alles geleistet, natürlich verdient er jetzt mehr. Aber nicht einen 20-Jährigen ein paar Millionen reinstecken. Ich sage jetzt, mit 20, das hat er geleistet.
Jetzt sage ich nochmal zwei Sachen dazu. Da bin ich hundertprozentig eigentlich bei dir, aber erstmal muss ich eins sagen, Millennials, jetzt sind wir bei einer grundsätzlichen Diskussion, komplett andere Einstellung von diesen Menschen. Das zweite ist, die neuen Spieler, die in die NHL kommen, meiner Ansicht nach, spielen eine komplett andere Art von Eishockey, so was wir noch nie gesehen haben. Und die haben die Leute technisch viel besser wie jemals jemand davor, viel schneller wie jemals jemand davor. Athletisch an ganz anderem Level, wo man jetzt sagt, für mich, die stellen das ganze Eishockey auf ein ganz anderes Level und deswegen gebe ich ihnen jetzt schon das Geld. Aber das heißt ja per se, dass ich jeden 20-Jährigen Arsch reinschiebe. Das ist ein großer Unterschied für mich.
Aber glaubst du, dass das Spiel jetzt so viel schneller als vor 10 Jahren ist? So
ja, brutal. Ja. Brutal.
Nur weil du Mittag hast, bist du
also wenn ich ein paar Bebuhre anschaue, wäre darauf zu mir rein. Ich sehe Fotos von denen in den 90er Jahren. Solche Oberschenkel. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der viel langsamer war als der McDavid jetzt.
Das Spiel ist anders geworden. Das Spiel ist offensiver geworden.
Schneller. Früher war es einfach mehr defensiver und schneller. Auf alle Fälle ist geworden. Die Leute sind athletisch geworden.
Ja, alle sind athletisch, die da mittlerweile spielen. Und halt nicht nur zwei oder drei Romanschen.
Richtig. Ja, das macht einen großen Unterschied. Das war natürlich jetzt ein anderes bis anders. Aber grundsätzlich, was ich sagen will, mit einer durchschnittlichen älteren Mannschaft hast du eine Chance. Meinst du, weil ich weiß selber, wie ich jetzt bin und wie ich vor 10 Jahren war. Und wenn du so ein Spiel hast, über die Hälfte, hast du normal keine Chance, Meisterschaft zu gewinnen.
Aber ich sag dir auch eins, es gibt ganz wenige Spieler, wo ich glaube persönlich, die, wenn sich eine Sportart, und ich glaube, dass sich eine Sportart alle 10 Jahre schon ändert, so grundsätzlich durch Regeländerungen, durch andere Sachen, dass sie auf ein anderes Niveau kommt. Es gibt ganz wenige Spieler, wirklich, die dann diesen Switch machen können und mitgehen können. Ich glaube, dass viele dadurch alleine ausgesiebt werden einfach. Also,
guter Mix ist für mich, ja, wie du gesagt hast, guter Mix ist entscheidend.
Ja, ich meine, du brauchst gute Junge, wenn die Jungen nachdringen. Aber ich weiß nicht, ob diese U23-Regelung das Weisheitsletzter Schluss ist. Das muss man auch sagen. Ich meine, kann man die jungen Leute da reinzwingen? Wie viele junge Leute, die wirklich mitspielen können, gibt es? All diese Sachen muss man
bewerten. Ich bin komplett deiner Meinung, Leo, weil ich finde es schlimm, dass sowas reglementiert werden muss, dass eine Regel dafür braucht.
Das ist halt auch ein bisschen die Mittelschicht als Spieler. Ich will nicht sagen ausrotten, aber es wird passieren.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Und ich habe die Erfahrung im österreichischen Eishockey. Die hatten das mit der Punkteregel, zwar anders, aber ähnlich. Und denen haben 10 Jahre, Rico, du weißt es auch, hat die Generation zwischen 24 und 30 irgendwann komplett gefehlt.
Genau so ist es. Das wird passieren, was
die haben kein Geld mehr verdient, die haben gar keine Clubs mehr bekommen, die mussten in die zweite Liga gehen, haben alle einen normalen Job angefangen, weil sie gesagt haben, hey, vom Eishockey können wir nicht mehr leben.
Das ist das Thema Schraubing. Haben ein paar Leute schon angesprochen.
Und ich glaube, dass durchaus ein paar Jungs, die 24 jetzt sind und halt gerade nicht mehr unter diese Regel fallen, dass die halt Probleme haben. Sehr schwierig, ja.
Okay, weil wir jetzt heute wirklich alles abgrätschen, was es gibt im deutschen Eishockey.
Und welche Mannschaft war wann schon auf dem Oktoberfest? Hat man
das waren alle da. aber wenn wir ganz ehrlich, jetzt haben wir jetzt alles abgerätscht. Ich hoffe, das auch einigermaßen zu verstehen. Und im Zweifel muss man sich ein paar Mal anhören, damit man es dann auch wirklich hundertprozentig verstanden hat, aber auch durcheinander sprechen. Aber so ist es auch, wenn man privat miteinander spricht.
Das ist halt Stammtisch. Und das ist so sitzen wir am Biertisch hier, schön.
Lass uns mal ein paar grundsätzliche Sachen noch hinten raus machen. Wir müssen dann bald aufhören, so in den nächsten dreiviertel Stunde oder so. Was glaubt ihr denn, deutsche Meisterschaft? Für mich vor der Saison, wenn ich ganz ehrlich war, habe ich eigentlich gedacht gehabt, dass die Mannheimer dieses Jahr alles sowas von wegputzen, vom ersten Tag weg bis zum Gehtnimmer.
Aber warum gehst du jetzt schon wieder so weit nach 6 Spieltagen?
Ich möchte doch bloß mal kurz sagen, was ich am Anfang denke. Jetzt habe ich mir die ersten paar Tage mal so angeschaut und jetzt muss ich wieder sagen, so, hey, hat sich so viel getan, aber ich bin immer noch der Meinung. Was ist denn eure Meinung?
Ich bin auch immer noch der Meinung und ich habe mich seit langem mal wieder weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich mag keine Saisonprognosen, wenn du die Mannschaft noch nicht gesehen hast, wenn du nur Mannschaften beurteilst nach dem, was auf dem Papier steht, das finde ich unfair gegenüber allen Mannschaften, weil du musst die erstmal ein-, zweimal sehen, um die einschätzen zu können, glaube ich. Und trotzdem muss man schon sagen, dass Mannheim halt da qualitativ so aufgerüstet hat nochmal und die Mannschaft einfach insgesamt nochmal besser ist als in der vergangenen Saison, glaube ich. Und das wird sich definitiv durchsetzen. Und auch wenn sich jetzt schon ein bisschen was ergeben hat, ich bin auch der Meinung vom Rick, dass die für mich der absolute Favorit sind auf 52 Spieltage. Und auch da, weil wir wissen alle, Playoff ist halt nochmal Playoff. Oder Schütze?
Ja, grundsätzlich gebe ich euch recht. Ich meine, Mannheim und München, glaube ich, sind die zwei Mannschaften. Da will ich auch nochmal was anderes zu sagen. Wenn wir jetzt die letzten Jahre anschauen, muss man ganz klar sagen, was der Dorn gemacht hat, natürlich in München auch, oder der Parplatz in Mannheim, war ganz klar sehr offensiv, sei so wie in Schweden seit 10 Jahren praktiziert wird. Und mit Erfolg. Das heißt, es gibt viele Mannschaften, Augsburg, Stuttgart letztes Jahr, sehr offensiv gespielt. Erfolg, Bremerhaven offensiv, Straubing Tigers spielen jetzt offensiv. Also das heißt, man kann sich eigentlich nur bedanken, dass Mannheim und München das so gemacht haben, weil die einen riesen Anteil haben an der Liga, dass die Liga besser geworden ist, Team international auch.
Meinst du insgesamt, das sind tatsächlich dann Vorreiter und die anderen Coaches schauen sich von denen an?
100%. Das ist ja in der NHL auch nichts anderes. Wenn die Stanley Cup gewinnen, schauen immer alle anderen Mannschaften drauf.
Absolut, der NHL ist krass.
Immer.
Bin ich aber 100% bei dir. Sprich Schweden an, ganz kurz da einmal zurückgehen zu den jungen Spielern. In Schweden ist es seit Jahren so, dass die Liga total jung ist. Es sind eigentlich von 17 bis 22, ich würde sagen ein Drittel der Spieler sind 17 bis 23.
Die zweite Liga ist ja noch schlimmer. Das ist eigentlich fast eine Junior League. So weit kommen offensiv, jedes Team spielt offensiv. Du willst offensiv sein.
Du hast ja dann gespielt, ich meine, du weißt
ja. Aber bis 22 kommen die Schweden ja gar nicht mehr in der eigenen Liga, weil die vorher schon nach Nordamerika gehen. Aber deswegen, die setzen ja immer noch jüngere Spieler ein, weil denen fehlt ja in der heimischen Liga, oder Schütze, korrigier mich, eigentlich dieses zwischen 19 und 22, weil die ja alle zack, zack, zack rübergehen nach Nordamerika.
Da gibt es eine Junior-Liga auch, ich habe da mal zugeschaut, Röckle, das ist, da hat der Bock auch eine kurze Zeit beim Spiel gespielt, das ist ein super Niveau. Und ich sage ja immer wieder, ich weiß, als Spieler, offensiv zu spielen, wenn du gegen München spielst, Mannheim, und die spielen aggressives Vorcheck, immer Mann an Mann. Das bedeutet nichts anderes, dass du als Spieler musst du Schlittschuh laufen. Und das merkst du halt im Spiel. Das Spiel wird viel schneller, offensiver und deswegen, ich sage das allgemein, wird schwer werden, gegen München oder Mannheim viermal zu gewinnen in 2 Wochen. Das war das, was ich ihm gesagt habe. Du gewinnst schon einmal, zweimal vielleicht, aber viermal in 2 Wochen die schlagen, ich sehe keine Mannschaft momentan, die es Chance hat. Also für mich ist, da muss viel passieren.
Auch durch die Tiefe im Kader, durch die Art und Weise, wie
wir spielen. Wir verlieren einmal ein Spiel, vielleicht noch zwei, aber 4 in 2 Wochen.
In der Serie gegen den gleichen Gegner.
Ja, ich glaube, ich teile das auch.
Das Finale. Es muss schon viel schieflaufen.
Sehr, sehr schwer sein, München oder Mannheim in der Best-of-Seven-Serie zu schlagen. Darunter, glaube ich, gibt es einige.
Viele, ja.
Einige, die was erreichen können. Und ich meine, die Saison ist so lang und so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Verletzungen, Momentum, Torhüter, alles Mögliche. Also für mich sind die ersten zwei fast gesetzt und danach wird es ein offenes Rennen.
Aber trotzdem ist es ja schön, dass du auch sagst, ja, da kann viel passieren und das macht auch die Liga, glaube ich, aus. Und das macht auch immer dann den
Reiz. Ja, erzählen Sie mir
den Schwarm von dieser...
Ja. Das ist alles so eng und so, die Liga ist so eng. Das sagt jeder sportliche Leiter als erster Satz. Das haben sie ihm gleich, wenn du als sportlicher Leiter angestellt bist, kriegst einen Satz mit, musst du immer sagen,
Liga
ist
eng. Für mich.
Wissen die noch gar nicht, musst du direkt sagen, die Liga ist eng.
Ja, aber eins muss ich sagen.
Die Liga ist eng, musst du sagen.
Die ist schon eng, die Liga. Nee, von Platz 3 bis 8, da gebe ich dir weg. Das ist, sehr offen für viele. Es war letzte Jahre, 5, 6 Jahre war es nicht so. Da war Mannheim nicht so.
Haben Sie es aber auch schon gesagt?
Ja, gut, vielleicht. Ja, stimmt.
Herr Leo, ganz kurz eins, jetzt, bevor wir jetzt aufhören, vielleicht mal nur eins. Was macht Augsburg das Jahr?
Ja, ich denke, dass wir erneut eine sehr gute Truppe haben. Wir haben ja wenig verändert. Das haben die Jungs auch schon gezeigt in der CHL und jetzt besonders auswärts. Heim haben wir ein bisschen geschwächelt bislang, aber ich glaube, vielleicht so ein bisschen CHL-Hangover, ein bisschen. Nervosität, aber ich denke, dass wir, und da muss man auch realistisch sein, das wird jetzt nicht automatisch der dritte Platz im nächsten Jahr, aber unser Ziel ist schon irgendwo
Platz 2.
Du bist alles eng,
unser Wunsch.
3 und 6.
Nein, aber ich sehe es wirklich so, dass zwischen Platz 3 und vielleicht sogar 12 es wahnsinnig offen ist. Unser Ziel ist schon irgendwo zwischen 6 und 8 uns zu etablieren, das kann ich ja sagen, und alles andere wäre auch falsch, glaube ich, mit dieser Truppe, aber es kann so viel passieren und wir sehen uns im März und dann haben wir frühzeitig Schluss, das kann auch
sein. Die Liga ist so eng.
Gehen wir aufs Frühlingsfest, dann schauen wir, was gestimmt hat. Schütze?
Ja.
Jetzt haben wir gerade gefragt, was Augsburg macht gegen Ende der Saison. Was macht der Schütze gegen Ende der Saison?
Ende der Saison? Nächste
gegen Ende der Saison. Was passiert mit dem Schütze? Boah,
keine Ahnung.
Wo spielt denn welche
Liga macht er?
Welchen Titel?
Ja, genau.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja so ein Typ, bisschen Bauchgefühle, habe ich schon oft in meinem Leben, weil ich kann diese Vogelbilder-Geschichten erzählen.
Ja, stopp, komm, nein.
Erzähl. Nein, ich weiß nicht.
Die Müller-Geschichte müssen wir noch gleich
machen. Ich weiß nicht, ist das überhaupt, da haben wir viele. Aber ich würde sagen, ich bin ein Typ, der sehr nach dem Bauchgefühl entscheidet. Das heißt, bei mir ist echt, wo der Mo auch oft sagt, du, Schütze, ich weiß nicht, wie du es machst. So spontan auf einmal bist du wieder in Russland irgendwie. Wie machst du das? Ich könnte es nicht vorstellen. Ich habe das halt viele Jahre gemacht. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, es könnte alles passieren, das ist ja so. Ich könnte jetzt nächste Woche in Schweden sein oder in Russland oder in Straubing. Vielleicht Augsburg. Vielleicht ruft Augsburg jetzt an nächste Woche.
Oder breiten wir zu. Ich habe es ja kennengelernt.
Nein, grundsätzlich, ich habe schon seit Sommer, ich habe meine Frau mal gesagt, die Frau natürlich, die ist jetzt nicht nervös geworden, und hat gesagt, ja, was ist denn? Und dann in Erding reden die Leute und sagen, du hörst so auf, Eisig spielen. Ja, spinnst du, ich bin 31, hör nicht auf. Und deswegen, ich habe da schon mal ein sehr gutes Gefühl gehabt, dass ich warte und.
Das du bist auch topfit wieder, Knie geht
top. Super fit,
ja, Knie, alles super. Auch nochmal hier feststellen.
Können die Schraubinger anrufen, wenn sie wollen.
Ja.
Die sehen mich jeden Tag. Nee, deswegen,
ich sehe gerade
nur, mal schauen, was passiert.
Man sieht schon, dass beim Schütze die Uhren anders laufen. Beim Schütze auf der Uhr ist 5.
Ja, die ist falsch, die ist kaputt, die Uhr.
Ja, war schon drauf geschaut, aber der Zeiger stimmt nicht, deswegen schaue ich
es. Ja. Und jetzt wird der Mo sagen, die ist doch seit 3 Monaten schon kaputt.
Also immer noch dran, ist ein Style-Objekt. Aber bevor ich frage, was der Basti Schwele gegen Ende des Jahres macht, da kannst du schon was überlegen. Jetzt muss ich eine Sache,
Jahres.
Gegen Ende der Saison. Jetzt muss ich eine Sache, die hat mir der Mo Müller erzählt.
Ja, lass mal raus.
Eine nur. Olympia, ja, Silber, nein, jetzt nur eine. Es hat geheißen, wie ihr rübergeflogen seid. Und es war am Anfang so, dass du der kompletten Mannschaft erzählt hast, wie das eigentlich funktioniert mit dem richtigen Jetlag, dass man den nichts hat und wie man schläft und wie man nicht schlafen darf und so weiter. Aber am Ende vom Lied warst du der die ganze Zeit pennt hat und alles verschlafen hat und sich überhaupt nicht einstellen konnte auf den Jetlag.
Ja, es gibt ja jetzt an der ganzen Geschichte gibt's noch eine Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die sagen kann. Bei Olympia sollten wir das vielleicht nicht ganz so machen. Das halte ich jetzt hier mal raus. Es war ein ganz lustiger Hinflug, sagen wir so. Und auf alles, wenn wir ankommen, natürlich, ich habe halt ein paar
Jungs. Angetrunken die, ankommen.
Ja, nicht angetrunken. Nee, wir haben halt.
Nein! Nein, alkoholfrei angekommen.
Genau, wir haben halt da ein bisschen, das war ein langer Flug.
Ja.
Und da waren,
der verzögert war auch noch, muss man
waren
sagen.
Viele Sportler verzögert 3 Stunden.
Was macht der Sportler?
Dann haben wir einen Haken bekommen auf Instagram offiziell, wurde viel gefeiert und dann ja, sind wir reingekommen. Und dann habe ich den Jungs natürlich gesagt, es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich weiß alles. Es war so, dass ich gesagt habe, ein paar Jungs, der Mose herkommt, du hast vielleicht Wurst gespielt, hast du es mitgemacht. Und meinte ich, ja. Ein Fehler, den du machen kannst, ist, wenn du dich am Nachmittag, wenn du hinkommst, die ersten paar Tage hinlegst und schläfst. Du wirst so hundemüde sein. Mach das nicht. Geh raus an die frische Luft, haben sie uns in Russland gesagt. Und geh dann irgendwann so um 7, 8 schlafen. Ja, was war? Ich bin halt heim und war so fertig. Dann waren wir im Zimmer hier mit 4 Leuten drin. Und der Mo meinte, lass uns rausgehen. So, nee, ich will bloß kurz ein bisschen Film schauen. Eingeschlafen, ja, bumm. Ein paar Tage nicht mehr rausgekommen. Dann habe ich zum Mund gesagt, ja, ich bin nicht so schlecht für die ersten 4 Tage in der Runde. Erstes Spiel, komplette Katastrophe. Und dann hat der Mo gesagt, das ist ein Wahnsinn, Schütz, verzähl dir alles. Und, dann aber, muss sagen, hin zum Halbfinale, Finale, da habe ich dann richtig
was gefühlt. Ja, deswegen. Zweite Frage.
Das Timing ist ja entscheidend.
Ja, genau. Zweite Frage.
Weißt du, du willst am Anfang nicht die olympische Medaille, sondern am Ende vom Turnier.
Deswegen kann man oder auch Schütze? Vorher sagen, Schütze, dass man davor was getrunken hat.
Wir haben ein bisschen was getrunken im Flieger. Und,
das ist absolut okay, weil ihr habt ja Silber geholt.
Aber ich sage ja, der Alkohol wahrscheinlich hat auch nicht geholfen an dem Tag mit dem Jetlag, das hätte ich vielleicht sein lassen sollen.
So, zweite Geschichte. Jetzt kannst du Mo reinhauen. Der Mo hat mir nämlich erzählt, ja, da hat es ein paar Spieler gegeben im Olympischen Dorf, weil es so viele unterschiedliche Jacken gegeben hat. Die haben nicht gewusst gehabt, dass sie die silberne Jacke nicht anziehen dürfen. Die darf man nur anziehen, wenn man eine Medaille gewinnt. Und danach hat sich herausgestellt, es hat nur ein einziger Spieler diese Medaille
angehabt. Der hat den ganzen Dorf rumgerannt mit der Silberjacke die ganze Zeit. Wie wenn er schon die Medaillen abgeräumt hat. Die ganze Zeit. Dann hat der Hagi zu gesagt, du, da gibt es eine Liste, willst du mal anschauen, die haben wir mitbekommen. Das sollst du anziehen, das ist bei, wenn du Medaille gewinnst, dann ziehst du die silberne Jacke an. Ah, okay, scheiße.
Hat der Mo gesagt, habe ich doch gewusst, alles richtig gemacht.
Der hat es geahnt, natürlich, ja.
Und ihr habt ja den Kanadiern auch noch schön präsentiert im Olympischen Dorf, nachdem ihr sie rausgeholt habt, habt ihr sie alle geholt. Und seit dem Olympischen Dorf, beim Essen, wo man nebeneinander sitzt, mit den silbernen Jacken, mit denen beim Ballkaufen, stimmt's?
Ja, die waren sauer, kannst du dir vorstellen. Nee, da sind wir schon auf einer hohen Welle geschwommen. Also,
habt ihr auch einen Grund dazu gehabt?
Vermisst du eigentlich eure Disserei, du mit Mo jetzt gerade, oder macht ihr das über das Telefon oder andere?
Ich weiß jetzt nicht, was ich hier sagen darf, weil der Mo hat mich schon beim Anruf gekommen, komm bitte wieder zurück nach Köln. Und es gab einen anderen Spieler, der hat mir geschrieben und gesagt, hey, ich glaube, du musst zurückkommen, weil wir haben den Mo nicht mehr unter Kontrolle. Du musst zurück.
Ja, gut. Mo Müller vermisst dich also, gut. Also, man muss dazu sagen,
ich habe mich heute schon angerufen, vorher eigentlich, woher kommt er? Ich weiß nicht, was er mir wollte.
Ich muss dazu sagen, diese Geschichten gibt es ja auch auf Film, die hat mir Mo Müller so erzählt, das sind keine privaten Geschichten.
Ja, ja, ja.
Wir haben sie bloß nicht veröffentlicht. Nein, sind auch veröffentlicht. So, jetzt müssen wir echt zu Ende kommen. So was macht der Basti Schwele gegen Ende der Saison?
Das weiß ich doch jetzt noch nicht.
Ja, alle anderen wissen auch was.
Naja, ich schätze mal, halt irgendwelche Playoff-Spiele kommentieren, oder? Und mit dir vielleicht auch Konferenzen.
Das glaube ich nicht.
Oder Manager in Ingolstadt.
Du fährst in Urlaub.
Nein. Ich werde Wiesenwirt. Das habe ich heute beschlossen bei diesem Gesprächstag hier. Ich werde Wiesenwirt hier auf dem Oktoberfest. Und da lade ich alle DL und DL2 Clubs ein. Immer montags,
weil sie sonst wieder sind. Jetzt wird es wild vom Rick.
Ich glaube, das wird der erste defizitäre Wiesenwirt.
Ja, vor allem wann?
Wie heißt das Wort?
Defizitär.
Habt ihr zu viel Alkohol oder was?
Nein.
Aber sag mal, wie willst du das machen? Weil du sagst jetzt Ende der Saison, willst du Ende der Saison eine Wiesn starten alleine?
Nein, aber du musst dich ja frühzeitig bewerben.
Der baut da urweiße Zelt auf in jeder Stadt und dann kommt er vorbei.
Frühzeitig bewerben.
Da bin ich.
Und ich sag dir eins. Dann warten wir ab. Lass mich mal schauen. So, wir gehen jetzt raus.
Immer Schankwirt bei dir.
Was machst du Ende der Saison?
Ja, Wiesnwirt.
Achso, das willst du echt machen, oder was?
Das ist doch super.
Immer Schankwirt bei dir.
Mach es mal. So, dann, wir haben keine Musik heute zum Abspannen. Wir bedanken uns, macht der andere
immer das? Wir auch keinen Tusch gespielt.
Man kann irgendwie Sportfuzis folgen, so Instagram und so anderen Sachen.
Ja, das macht aber das
Ja, Sport 1 ist toll, die haben auch Power bei uns oder andersrum.
Ja, aber wir können ja,
die Eishockey-Show heißt das ganze Ding. Abonnieren, Sportfuzis, Buch kaufen von mir. Hey, ich
habe der Rick hat ein Buch gemacht, wisst ihr das?
Das habe ich schon mal gehört, ja.
Der schreibt mit. Er schreibt auch mit.
Du schreibst auch mit?
Der Leo ist auch drin.
Er muss jetzt die Iserlohn-Geschichten erzählen, oder?
Nee. Der Leo ist in einem ganz anderen Format. Ich sag dir eins, dieses Buch hat jetzt schon einen Buchpreis gewonnen, weil es neue Ideen aufnimmt, die es so noch nie gegeben hat.
Man kann ja, das ist mir klar, aber man kann ja jetzt auch schon Rezensionen abgeben, ohne das gelesen zu haben.
Das Wort konnte ich vorher nicht sagen.
Jetzt Rezensionen?
Rezensionen.
Ja.
Ja, kann man bei Amazon. Eiszeit heißt
es. Wie heißt das Buch?
Eiszeit. Warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist.
Ja. Wo kommt es raus?
Goldmann. 6.11. Schütze, du bist. Hälfte, weil du da bist, kriegst du eins umsonst.
Ja, Schütze hat am 3.11. Geburtstag.
Schick ich dir. Wo auch immer du bist. Mach ich.
Ja, wir hoffen bis dahin, dass du nicht mehr in Erding bist, tatsächlich.
Ja, ich hoffe auch nicht.
Bist du in Straubing in Erding?
Er wohnt aber in Erding.
Also, so. Findest du Erding scheiße oder was?
Nein, aber das heißt doch nicht.
Also bis in Deutschland kann was vorkommen.
Die Halle ist saukalt, der Schütze muss die Halle umbauen.
Wir machen eine Stunde 20 Podcasts.
Ja,
Wahnsinn,
ey. Ist gut, okay.
Also.
Können wir,
super.
Ja, was können wir?
Ja, wir wollten noch selber so eine Musik, weißt du, zum Abschluss dann.
Ja, bist du jetzt ins Oktoberfestzelt reingehen?
Nein, der selbst, kannst du ein bisschen...
Ja, dann mach.
Also das war der Podcast von der Wiesn, live und tatsächlich. Und damit verabschieden wir uns mit einem kleinen Tusch, oder? Ciao, bis nächste Woche.
Danke euch.
Prost, Abschalten.